Hallo, liebe Kartonspielchen-Spielerinnen und liebe Edelstahlgewürz-Streuerwerfer. Herzlich willkommen bei einer neuen Episode unseres Drei-Fragezeichen-Bücher-Podcasts, Das Geheimnis der Bücher. Hallo, Jenny.
Hallo, Katrin.
Ach, da sind wir wieder.
Ja, also, zack. Ich freue mich jedes Mal wieder auf den Aufnahmetag. Bin schon ganz beschwingt hierher gerannt.
Nicht, dass du außer Atem bist und ich habe eben noch ein bisschen auf dem Sofa vorgeschlafen.
Oh, hast du gut gemacht. Ja, also manchmal artet es ja doch ein bisschen in Stress aus, aber es ist ja immer Eustress, ne? Also ich freue mich ja immer jedes Mal, wenn wir uns wieder zusammensetzen. Und heute habe ich mich ganz besonders auf die Folge gefreut.
Ach, wenn ich mit dir zusammen bin, freue ich mich immer. Manchmal habe ich so ein bisschen Stress, wenn das Buch da liegt und will gelesen werden. Also so das Bücherlesen nicht, aber machen wir dann immer so viele Notizen.
Ja, also aber das wäre mal eine gute Frage. Ja, liest du das einmal komplett im Rutsch und dann nochmal und machst dir dazu Notizen? Oder liest du es und machst dir gleichzeitig Notizen?
Nee, ich habe mir jetzt angewöhnt, wenn man das sagen kann, bei 5 Folgen, ich setze mich wirklich mit dem Buch an den Computer und das, was ich lese, mache direkt Mitschriften am Computer, weil ich gemerkt habe, handschriftliche Notizen, tut mir leid, aus dem Alter bin ich raus, ich kann meine handschriftlichen Notizen einfach selber nicht mehr lesen.
Und dann hast du das vorher aber nicht einmal im Rutsch, ohne an die Notizen zu denken, gelesen?
Nee, ich erlebe das, während ich es aufschreibe, weil dann habe ich das Gefühl, es ist für mich besser. Vielleicht mache ich mir für die zweite Jahreshälfte noch mal was anderes. So. Und du liest es erst einmal für dich zum Spaß und dann noch mal mit Notizen.
Genau.
Vielleicht sollte ich das auch so machen.
Also ich lese es einmal komplett, ohne mir eine Waffel zu machen. Also ich lese es einfach, um es zu lesen. Und dann lese ich es quer und mache mir dazu Notizen.
Man soll ja mal mit Traditionen brechen. Vielleicht mache ich das beim nächsten Mal auch, weil es hat so ein bisschen, ich wollte es teilweise schon letztens mit in den Flieger nehmen und da lesen, weil ich dachte, ach, so ein bisschen lesen im Flugzeug geht. Und da habe ich gedacht, nee, dann willst du da ja auch zwischendurch Notizen machen und so, weiß ich nicht. Machst du dir denn auch Notizen ins Buch?
Bei dem jetzt tatsächlich. Das war das erste Mal jetzt, dass ich da jetzt reingekritzelt habe oder mal was angestrichen habe oder, ne, also da, weil ich dann auch Angst hatte, dass ich das vielleicht dann überlese wieder oder vergesse beim Querlesen und dann vergesse ich mir diese Notiz zu machen und dann sage ich das dann vielleicht natürlich nicht.
Ja, also bis jetzt klebe ich nur so Zettelchen rein, die man wieder rausnehmen kann, so Post-its, aber also ich glaube, das nächste Mal wird anders, weil ich weiß noch, meine Schullektüren, die waren auch immer ganz bunt und da waren 1000 Sachen reingeschrieben und also ich habe, glaube ich, oder habe ich ihn mittlerweile weggetan? Ich musste mal im Englischunterricht, wir haben Moby Dick gelesen. Das war eine Schnapsidee eines Mitschülers, der, als es darum ging, macht ihr doch mal Vorschläge. Als der Lehrer sagt, ich will nicht immer Vorschläge machen. Ihr könnt mal Vorschläge schlagen, was ihr lesen wollt. Und der halt meinte Moby Dick. Und ich so, das ist doch das mit diesem Wal. Und das ist es nicht mega dick, dieses Buch. Und dann sagte der Lehrer, das ist ja kreativ. Das habe ich ewig nicht als Schullektüre gehabt. Ist super Idee, bestell ich. Und alle so, nein! Und ich habe das dann komplett auf Englisch und komplett auf Deutsch gelesen und durchgearbeitet, weil ich so schlecht in Englisch war, dass ich dachte, ich muss wenigstens gut vorbereitet sein.
Wow.
Und also vielleicht muss ich mit 25 Jahren oder so Abstand nochmal Moby Dick lesen, aber ich weiß nur, es ging kapitelweise, was der Wal frisst, was der Wal nicht frisst. So Krill, das weiß ich noch, der hat ganz viel Krill gefressen. Aber so, dieses Buch ist unglaublich dick und unfassbar langweilig. Dann doch lieber so ein Drei-Fragezeichen.
Oh, das liest sich Buch so schön weg, ne? Und ich habe tatsächlich, ich kaufe die ja immer gebraucht. Und letztens habe ich auch, ich glaube, das war bei dem Vorgänger, das muss wohl mal auch Gegenstand einer Schullektüre oder einer Buchvorstellung in der Schule gewesen sein. Da waren auf jeden Fall Notizen drin vom Vorbesitzer. So Leseprobe angemarkert und so. Das fand ich auch sehr cool. Also sollte ich meins, aber ich werde meine Sammlung wahrscheinlich nicht weggeben. Aber da würde man jetzt auch sowas finden, zumindest jetzt in dem aktuellen.
Also vielleicht nehme ich jetzt, ich könnte ja fürs nächste Mal, und wenn das nicht funktioniert, dann gehe ich wieder zu meinem alten zurück.
Nee, warum, wenn du damit aber gut fährst. Ich wollte einfach nur mal wissen, wie du das so machst.
Ja, aber es hat schon ein bisschen was mit Arbeiten zu tun. Also es ist zwar schön, weil die Lektüre an sich ist halt eine schöne, aber so, ich meine, so am Schreibtisch sitzt man jetzt nicht so richtig kommod.
Richtig, also ich flitz mich da immer irgendwo auf die Couch oder je nachdem, ne? Und dann erstmal zum Vergnügen lesen. Oder man müsste es eben dann anschließen, nachdem man es analysiert hat, nochmal zum Vergnügen lesen. Ne? Aber sonst geht ja.
Ja, da ist immer so ein Monat so kurz. Ich habe ja auch angefangen, die Hörspiele mittlerweile auch am Schreibtisch zu hören, um mir Mitschriften zu machen. Ja. Weil ich ja immer das Gefühl habe, ich würde was übersehen oder überhören. Mhm. Oder ich habe das am Anfang mal beim Malen parallel laufen lassen. Da habe ich gedacht, ich muss mir zwischendurch was aufschreiben. Aber komm, das nächste Mal, ich nehme mir das jetzt vor, fürs nächste Mal mache ich alles anders.
Ja, cool, ich bin gespannt. Da bin ich auf dein Feedback gespannt.
Genau, wenn wir auf den letzten Monat gucken, hattest du denn einen Drei-Fragezeichen-Moment?
Nein, also bis auf heute vielleicht. Ne? Aber es war eigentlich nur ein verkappter Drei-Fragezeichen-Moment, weil ich mich heute so auf die Aufnahme gefreut habe. Ich habe heute an der Arbeit mit einem Kind, das war jetzt das letzte Mal da, hat sie sich gewünscht, eine Kette zu basteln. Also haben wir mit den Bügelperlen eine Kette gebastelt und ich habe mir ein Armband gemacht und dann habe ich natürlich entsprechend der Farben.
Natürlich.
Ne? Habe ich mir ein Drei-Fragezeichen-Armband gemacht. Also das war eigentlich so mein, ich freue mich auf heute Drei-Fragezeichen-Moment.
Meiner liegt auch noch ein bisschen in der Zukunft. Meiner ist im Juni. Meine Schwester hat nämlich für sich und mich Haschimitenfürsten-Podcast-Karten organisiert.
Oh, geil.
Und ich wollte dich nicht neidisch machen, aber ich dachte, da kann ich schon mal jetzt sagen, dass ich mich sehr drauf freue und sehr gespannt bin, auch wie die das auf eine Bühne bringen. Da bin ich sehr, sehr gespannt, weil das ja auch ein Podcast ist, den ich sehr verehre und die machen das auch sehr, die machen das sehr ordentlich.
Ey, Wahnsinn. Ja, also ich bin natürlich mega neidisch, aber auf der anderen Seite kann ich mich auch super freuen für andere. Und du gehst einfach, nimmst mich einfach so mit in deinem Herzen und Geist und
ja,
so.
Genau. Dann versuchen wir da mal so eine Transzendentale.
Foto werde ich bestimmt auch mal kriegen dann, hör?
Kommt drauf an, wo wir sitzen, aber natürlich werde ich ranzoomen, was geht. Und vor allen Dingen bin ich ja sehr gespannt, wer da so als Gast kommt, weil die haben ja auch immer Gäste in ihrem Podcast. Und wer weiß, vielleicht sitzt da Heike Dine Körting bei denen auf dem Sofa oder so.
Durchaus.
Aber wahrscheinlicher ist irgendwie vielleicht ein Bastian Pastewka
oder so. Ich wollte gerade
sagen,
und es ist so gut, dass du es sagst, es kriegt gleich wieder der Ohrwurm rein, ja. Ich weiß, es ist ja allgegenwärtig gerade scha.
Oh ja.
Hallo Universum, ja, was haben wir denn da?
Ich habe nur die ersten Bilder gesehen und die Ausschnitte gesehen von Mel und
Jenny! Ich bin
Mel und Jenny.
Und meine Schwester, sie heißt nämlich Melanie.
Natürlich.
Grüße an Belly.
Also da wäre ich ja sofort raus aus der aktuellen Staffel von LOL. Also wenn man da, also wenn ich die sehen würde, ich glaube, die bräuchten noch nicht mal singen. Mhm. Ich müsste so, auch ja, als ich Anke Engelkes Zähne wieder gesehen habe, die da so, und die Haare. Also ich habe sie noch nicht angeguckt, aber ich habe es mir noch ein bisschen aufgespart. Ich habe nächste Woche frei und wahrscheinlich ist die nächste Staffel dann fällig.
Ah, super. Das kannst du ja gleich in einem Rutsch dann gucken. Das ist natürlich perfekt, ne?
Nee, ich habe ja gerne immer Sachen auf Halde. Also ja, so Sachen, ich möchte ja nicht mehr eine Woche auf irgendwas warten müssen. Irgendwie sind die Zeiten so ein bisschen vorbei.
Ja, es gibt so ganz wenige Sachen, wo man das tatsächlich macht, ne? Aber so kann man es gleich in einem Rutsch sich angucken. Auch cool, ne?
Das finde ich auch.
Es gab Feedback, oder?
Oh, und Feedback. Und was haben wir für ein Feedback bekommen? Ich bin ganz, ganz begeistert. Sebastian hat uns geschrieben, für den hatten wir ja extra letzte Mal die Triggerwarnung gemacht. Und mir ist dann im Nachhinein auch klar geworden, also eigentlich braucht diese Folge sowohl Hörspiel als auch Buch dringend eine Triggerwarnung für jemanden, der Angst vor Spinnen hat, weil anders als bei der silbernen Spinne, wo man ja weiß, aha, das hat was mit Spinnen zu tun, weiß man das ja nicht. Die kommt da ja wirklich so ein bisschen wie Kai aus der Kiste.
Ja.
Und wenn man das nicht weiß und da so Probleme mit hat, finde ich das schon nicht schlecht, wenn man da vorher gewarnt wird.
Ja, absolut. Und gerade in dem im Hörspiel, ich meine, im Buch, ja, da kann man sich das auch gut vorstellen, aber die Inszenierung im Hörspiel war ja einfach überragend, ja, also.
Ja, und da, und zu der Geschichte hat uns auch, also Martin hat uns wieder ganz viel geschrieben an der Stelle, herzlichen Dank an der Stelle, und vor allem ist er auch nochmal auf diese Spinnenproblematik eingegangen, und der hat uns dann auch geschrieben, dass 2017 Forscher im Norden Mexikos die größte Spinnenart der Welt entdeckt haben, und zwar ist das eine riesige behaarte Wanderspinne. Also ich finde es beim Vorlesen schon unangenehm. Mit Beinen 23 Zentimeter. Okay, ich halte ein Lineal hoch, warte. So,
ja,
guck mal.
Ja.
Und das Lineal hat 17 Zentimeter. Da machen wir jetzt noch so da dran. Ja,
ja, Wahnsinn. Ich
also,
finde es geil.
Du findest sie total schön. Was ich ganz angenehm finde, die gehört wohl zur Familie der Kammspinnen. Die sind sehr aggressiv und sehr giftig. Aber diese Spinne soll wohl, diese mexikanische, soll nicht lebensgefährlich sein und nicht ganz so giftig. Das beruhigt mich ein kleines bisschen.
Weil sie doch erst recht meine Freundin.
Gut, mich bringt es noch eher dazu, dass ich so Südamerika als Urlaubsziel gar nicht so spannend finde. Aber 23 Zentimeter, da ja, hättest
also ich
du
glaube,
auch
ich glaube, ich würde auch ziemlich, ziemlich schlucken. Also ich, aber es würde mich reizen, sie mal zu sehen und sogar anzufassen. Also ich, sicherlich würde es ein bisschen Überwindung kosten, aber ich glaube, ich würde es tun.
Und sagen wir mal, bei 23 Zentimetern hättest du schon einiges zum Anfassen.
Absolut, denn man kann sich nicht vorstellen, wie der Körper dann auch aussehen muss. Ich muss mir noch Bilder angucken.
Ja, auf dem Foto sah das gar nicht so schlimm aus, weil der Körper jetzt nicht so groß war. Also jetzt nicht wie bei einer Tarantel zum Beispiel, wo der Körper ja sehr kräftig und massig ist. Aber guck doch mal, kann man googeln. Genau, Martin hatte uns auch einen Spiegelartikel dazu verlinkt auf Instagram.
Ja, super. Vielen Dank dafür auf jeden Fall.
Genau, und dann hat er auch noch geschrieben, wir haben ja Herrn Minninger nicht bekommen, aber Martin zitiert auch Minninger Interviews. Und also da soll es wohl sein, wie wir uns das schon dachten, dass er beim Schreiben teilweise schon sehr in Hörspieldialogen, Musik denken würde und auch einen konkreten Sprecher im Kopf habe, sehr oft. Und es gibt auch böse Zungen, die sagen, die Bücher hätten einfach so wenig Inhalt, da müsste man relativ wenig kürzen fürs Hörspiel. Sagen, böse Zungen ist hier nur ein Zitat. Mhm. Genau. Und er konnte noch ergänzen, dass wir hatten ja in der letzten Folge beim Hörspiel das erste Mal den neuen Skinny Norris von Michael Haag gelesen. Der ist ja auch 2019 schon wieder gestorben. Das hatte ich gar nicht mehr so auf dem
Schirm. Genau, das hat uns übrigens auch der Christian geschrieben, den muss ich auch erwähnen, auf Instagram. Eben die gleiche Problematik, sage ich mal, ne? Und hat aber dann noch ergänzt, dass jetzt aktuell der Tim Kreuer jetzt das übernommen hat, seit dem Grab der Maya. Genau. Und auch Andreas van der Meden noch gelebt hat zu Aufnahmezeiten, aber dann leider schon zu krank war, um noch die Rolle sprechen zu können.
Ja. Ja. Und es ist ja so, das weißt du ja auch, ne? Wenn man krank ist, mal abgesehen davon, ob die Stimme jetzt krank ist oder nicht, sowas überträgt sich selbst bei Profis, das körperliche Absolut. Befinden überträgt sich auf die Stimme und das wäre wahrscheinlich keine gute Wahl gewesen, dann selber da nochmal zu sprechen, wenn es einem nicht so gut geht.
Absolut, absolut.
Ach, und an mehreren Stellen, das ist ja letztendlich ja auf meinem Mist gewachsen, also auch Martin hat uns geschrieben, dass es durchaus Walkmänner gab mit Aufnahmefunktion. Er hatte auch einen.
Ja.
Und das hat uns auch Alexandra geschrieben, an dieser Stelle übrigens auch herzliche Grüße. Die hat uns eine Mail geschrieben über unsere Freenet-Adresse, das Geheimnis der Bücher, DGDB. Und sie schreibt da auch, dass sie Fan schon seit Kindheitstagen ist und sie ist seit Geburt blind, schreibt sie noch. Und sie teilt ihr Drei-Fragezeichen-Hobby auch mit ihrem Verlobten Wolfgang. Hallo Wolfgang, an dieser Stelle auch liebe Grüße. Und auch sie schreibt, sie hatte auch einen Walkman und auch der hatte eine Aufnahmefunktion mit Mikrofon, Netzteil und UKW-Radio. Also kein Fehler des Autors, sondern weiß ich jetzt auch nicht, wer auf die Idee gekommen ist, dass die Dinger keine Aufnahmefunktion haben.
Ja, aber schön, dass wir da nochmal die Erhellung und Erleuchtung erfahren und dass es tatsächlich Menschen gab, die das auch besessen haben. Also das waren die Glückspilze, die schon so heiße Teile hatten, ja.
Genau, ich hatte das einfach nur nicht. Wahrscheinlich war das einfach so der Neid der Besitzlosen, ja. Dass ich einfach gesagt habe, das hat es nie gegeben, nur weil ich das nicht hatte.
Genau.
Ja, sehr was schön. Hast du noch an Feedback?
Ja, das war es eigentlich. Außer, dass mir aufgefallen ist, durch Zufall mal reingucken, dass wir selbst jetzt auf der Rocky Beach kommen, die erste Erwähnung gefunden haben. Vielen lieben Dank.
Ist das nicht toll?
Für die Empfehlung. Also das fand ich toll. Von Paisiones Gesang. Cooler Name, musste ich gleich direkt wieder an die Musik des Teufels denken. Auch eine ziemlich coole Folge. Also ganz, ganz liebe Grüße, wer auch immer sich dahinter verbirgt. Vielen Dank, dass du unseren Namen ins Gespräch gebracht hast.
Finde ich auch. Und das ist total toll, dass wir jetzt da auch so ein bisschen geadelt sind. Und vor allen Dingen auch die Sachen, die da so über uns geschrieben worden sind, dass wir sehr unterhaltsam, aber trotzdem sachlich und mit Hintergrundinfos sein und und wir nichts Selbstbeweihräucherndes haben. Das finde ich auch sehr schön.
Ja, das
ich hoffe,
ich
das kriegen wir nicht noch.
Mhm. Ach, das glaube ich nicht.
Wir müssen uns gegenseitig bremsen. Genau. Wir müssen uns bremsen oder ihr müsst uns bremsen, wenn ihr merkt, so jetzt drehen sie aber komplett ab.
Schön.
Ich habe noch zwei. Ich habe noch zwei gefunden. Und zwar ganz frisch von heute war noch die Heike hat auch noch eine E-Mail geschrieben. Und zwar sie hat nachdem Recherchen und Archiv gesagt haben, sie machen es nicht mehr, hat sie sehr lange nach einem neuen Drei-Fragezeichen-Podcast für sich gesucht. Das ging uns ja ähnlich. Also nicht, dass wir deshalb den gemacht haben, aber das hat auch uns selber ein bisschen über den Trennungsschmerz hinweggeholfen. Sie hat dann im Forum Hörspielparadies, da muss ich auch noch mal reingucken, da hat sie uns wohl gefunden und ja, findet das jetzt sehr schön, dass wir das machen, zumal wir bis auf die allererste Folge bis jetzt Folgen bearbeitet haben, die sie noch gar nicht so beachtet hat. Und sie findet es trotzdem sehr unterhaltsam. Und manchmal fühlt sie sich aber auch alt, schreibt sie, wenn wir Sachen erklären wie, was ist ein Anrufbeantworter, was sind Internetcafés und was sind Telefonzellen, weil wir das erklären, aber sie weiß es noch. So.
Ja, wie wahrscheinlich auch wirklich viele. Ne? Also es ist wahrscheinlich, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass uns jetzt schon die alteingesessene Drei-Fragezeichen-Generation hört, dann muss man das natürlich nicht erklären. Aber man muss ja auch davon ausgehen, dass auch die jüngere Generation, die jetzt heranwächst und da... Sorry, dass man, also wir fühlen uns auch alt.
Ja, ich oute mich dadurch auch, dass ich die Dinge alle noch benutzt habe und noch weiß, wie sie wirklich im Gebrauch funktionieren. Absolut. Ja, die Heike hat übrigens auch durchblicken lassen, dass sie selber Podcasterin ist, aber mehr so wissenschaftlich-biologisch, das ist ganz spannend. Sie hat aber leider nicht geschrieben, von welchem Podcast aus, ne? Also da müssen wir nochmal in Kontakt kommen, was das für einer ist. Aber sie hat dann zum Beispiel nochmal angemerkt, und das ist total spannend. Ich hatte ja letztens ein bisschen bezweifelt, dass Drogen im Wert von $50.000 in so ein paar lumpige kleine Batterien reinpassen würden. Ne? So, das habe ich ja bezweifelt. So, jetzt hat sie aber geschrieben, möglicherweise war das halt reiner Stoff, den man dann nochmal 1:10 streckt, wenn man ihn dann auf den Markt bringt und dann, also als Konzentrat, würde er schon reinpassen. Und das ist, guck mal, da braucht man wieder so eine Wissenschaftlerin, die einem das so erklärt und dann würde die Logik wieder funktionieren. Also finde ich einen super Ansatz, Heike, an dieser Stelle. Vielen Dank. Auf den Dreh bin ich noch nicht gekommen. Super. Das hat der Herr Minninger bestimmt im Hinterkopf. Das ist halt noch, ne, das soll ja auch ein bisschen, ne, man will ja auch nicht so viel über die Grenze bringen. Das heißt, man bringt da halt nur ganz reines Zeug über die Grenze und
ja, wahrscheinlich halt doch, das hat er sich stimmt. Das genau. Das macht auf jeden Fall Sinn, das ist cool.
Das genau, zu wissen. Und finde ich auch. Von daher immer Input von euch rein, weil alles, also wir liefern euch ja schon alles, was wir so wissen
zu meinen
und ranschaffen können. Aber wir brauchen euch halt auch immer noch. Und der Manuel hat uns noch eine E-Mail geschrieben und der hatte eine Frage. Und zwar hat er gefragt, wie wir die Fälle aussuchen, die wir besprechen. Ja, Jenny, wie suchen wir das denn aus?
Ja, im Moment noch ziemlich willkürlich, würde ich mal meinen. Also wir hatten ja ganz am Anfang, als wir
was?
Als wir angefangen haben, das zu besprechen, unseren Podcast zu machen, haben wir erstmal sondiert, was möchte jeder mal besprochen haben. Ne? Da haben wir uns erstmal so unsere wichtigen, ich würde nicht sagen die Lieblinge, aber die, wo wir sagen, da wollten wir schon immer mal einen Blick drauf werfen oder das Buch dazu mal lesen. Die haben wir uns dann ausgesucht. Also wir gehen jetzt nicht nach einem bestimmten Muster vor, wollte ich meinen. Ne? Also wir picken uns jetzt da neuere raus. Wir gehen auf ältere, wo jetzt so ganz so alte und auch keine Klassiker bisher. Bis aufs Gespensterschloss, klar, das war die erste Folge. Das war ja selbstredend, dass wir die zuerst besprechen müssen.
Ja.
In dem Bücher-Podcast. Aber jetzt so die anderen, die wir ausgesucht haben, da waren wir uns aber ziemlich schnell einig. Da hat immer mal einer eins vorgeschlagen und dann war das so. Also siehst du, dass wir uns jetzt großartig abwechseln, also dass es da wie so einen Rhythmus gibt. Das fand ich bei Recherchen und Archiv irgendwann ziemlich cool, weil man dann irgendwann wusste so, okay, die rotieren immer und dann wusste man immer, okay, in der nächsten Woche hat es der ausgesucht und so. Ne? Also so ist es jetzt auch noch nicht. Also dass wir uns da schon ein bisschen uns was vorschlagen oder manchmal auch mehrere zur Auswahl haben und uns dann für eins entscheiden.
Finde ich aber bis jetzt eine ganz gute Variante, weil wenn jetzt zum Beispiel immer nur eine eins aussuchen dürfte und die andere muss das dann lesen, denkt, oh nee, da habe ich jetzt so gar keine Lust drauf. Aber dann lieber sowas, wo beide Lust drauf haben. Und wir wollten schon ein bisschen schauen, dass die Folgen unterschiedlich sind. Natürlich ist jede Drei-Fragezeichen-Folge irgendwie anders, aber wir wollten jetzt, also gut, wir hatten jetzt mal zwei Kunstfälle hintereinander,
das war
aber
Zufall, ja.
So, also wir haben da zum Beispiel noch sowas auf der Liste, was wir nicht direkt nach dem Gespensterschloss machen wollten oder ne, also vielleicht immer nicht direkt irgendwie ein Reisefall hinterm nächsten, sondern so, dass, ja.
Genau, und witzigerweise hat das ja auch ganz gut gepasst, dadurch, dass wir euch ja gerne den Service auch liefern, da Kontakt zu den Autoren aufzunehmen, dass wir natürlich jetzt nicht drei Fälle von André Minninger hintereinander machen oder, ne, also dass wir da auch so ein bisschen die Abwechslung schon mal dran haben. Aber wenn wir sie einmal an der Strippe haben, dann ist es natürlich ein leichtes, dann vielleicht nochmal zeitnah noch ein weiteres zu besprechen, um dann eben wieder Frage und Antwort präsentieren zu können.
Genau, und so suchen wir bis jetzt unsere Fälle aus. Und ja, lasst euch überraschen, was so als nächstes kommt. Es hätte ja auch sein können, vielleicht steckt das auch hinter Manuels Frage, ob wir das aus so einer großen Lostrommel ziehen und uns quasi beide überraschen lassen von.
Was auch mal witzig wäre. Also so ist es bei mir mit den Kindern, wenn die sich ein Hörspiel anhören wollen, dann schlage ich zwar immer mal ein paar vor, da geht es aber auch nee, mach mal Zufallsgenerator. Ja, dann mache ich einen Zufallsgenerator und dann spuckt er irgendeine Folge aus und die wird dann gehört. Da, gut, dann entscheide ich noch so ein bisschen, gerade wenn es abends ist, ist die jetzt gruselig oder nicht.
Ich wollte gerade sagen, eigentlich müsste man noch mit dem Zufallsgenerator dann noch diskutieren, sagen, ah nee, darauf habe ich jetzt so und dann, ach, wir machen es nochmal, bis man dann irgendwann die hat, die man.
Das ist auch
die
schon
so in
passiert.
Der engeren Wahl.
Das ist tatsächlich auch schon passiert. Oder die nächste Frage ist dann, ist die sehr gruselig? Und dann muss ich genau. Immer überlegen, ob es für den Abend
wird da
geht
geschrien,
nicht.
Wird da gequietscht, gibt es da laute Explosionen? Ja, das ist durchaus eine Frage, die wichtig ist. Ne?
Na klar.
Von daher, wir haben ja beim letzten Mal auch festgestellt, dass die mit den flüsternden Puppen jetzt nicht so eine gute Einschlaffolge ist.
Die haben die auch besser auf so gehört, genau.
Ja, da kann ich euch nur zustimmen. Ach, das ist doch super. Also, Manuel, weißt du jetzt auch, wie wir unsere Folgen aussuchen beziehungsweise nicht aussuchen? So. Genau, und dann kommen wir jetzt auch dazu, nach 20 Minuten. Jenny, worum geht's denn heute? Was machen wir?
Ja, wir haben uns ausgesucht für die heutige Folge das blaue Biest. Bam, bam, bam.
Tata.
Von Hendrik Buchner.
Ja, Hörspielfolge 167, Buchfolge 166. Also langsam sind wir fast synchron. Genau. Und die Folge stammt aus dem Jahr 2012, beziehungsweise das Hörspiel 2014. Also sind jetzt auch schon 10 gute Jahre, hat das Ding schon auf dem Buckel.
Genau, wurde von Hendrik Buchner geschrieben, der 1976 in Hamburg geboren wurde und Autor und Regisseur ist. Studierter Kunst und Germanistik und also er hat Kunst, Germanistik und Psychologie studiert, genau, und ist seit 2011 aktiver Drei-Fragezeichen-Autor. Und sein erster regulärer Fall war am Zeichen der Schlangen, hat aber auch viele Sonderbände mitgeschrieben und auch für die drei da einige Fälle verfasst. Und heute haben wir uns ein blaues Biest rausgepickt.
Ja. Und ja, genau, den Dreitag, den mag ich auch sehr. Den hat er auch zum Teil
mit
zu verantworten.
Richtig. Das war doch das, genau. Wo die immer aus einer anderen Perspektive da immer erzählt wurde.
Wo
ne?
Der Fall immer, ist der immer
gleiche,
der gleiche Fall.
Genau.
Und jede Folge ist mit einem anderen Fragezeichen als Protagonist. Und deshalb gibt's da so leichte Änderungen. Die kann ich mir immer wieder anhören, weil das ist echt spannend.
Ja.
Wäre auch mal spannend zu besprechen, aber ich glaube, das wäre sehr viel Vorbereitung, befürchte ich, für mich.
Das könnte schon sein.
Ja, aber das blaue Biest ist ja auch total cool. So.
Mega.
Sieht dein Buch auch so aus wie meins?
Ja, ist genau, haargenau. Das Gleiche. Ja, ist natürlich super. Ne? Also das ist sehr, es verschleiert nichts. Ne? Es ist das, was es ist. Ne? Man sieht ein blaues Biest. Ne? Man sieht diese Maske, diese Hörner. Die Augen finde ich auch, also ohne, dass man jetzt dann schon weiß, was es ist, sehen sehr menschlich aus.
Ja.
Die Zähne, diese vielen, vielen Reihen, also mehr als ein Hai. Ne?
Das fällt
also,
mir jetzt auch erst auf, wenn man richtig reinguckt, da sind ja wirklich drei Reihen an Zähnen. Ja. Das ist schon.
Das ist schon krass, ne? Und dann auch diese Mähne und dann auch dieser angedeutete Skorpionschwanz, ne?
Ja.
Also es verschleiert nichts, ne? Also es ist genau das, was es ist.
Ja, und irgendwie so, also der Titel und das Cover, das macht mir auf jeden Fall schon Lust. Und das merkt man sich auch, dieses Cover. Also das ist ja schon nicht mehr Eiger Rasch, das ist ja schon Silvia Christoph.
Ich habe nämlich ihr Kürzel gesucht, aber es ist Silvia Christoph, ja.
Ja.
Und das ist wirklich, das steht jetzt der Eiger an nichts nach, finde ich, ne? Also
finde ich auch, das hat was sehr
Ikonisches
auch.
Ja, richtig.
Und, mag ich, ist gruselig, aber mag ich sehr und macht auf jeden Fall Lust.
Total, macht mega neugierig, ne? So, und dann ist ja so immer mein erster Blick so in die Kapitelübersicht.
Ja.
Ja. Und da muss ich aber diesmal sagen, wäre jetzt rein, wenn ich rein über die Kapitel geguckt hätte, hätte es mich jetzt nicht gekascht. Also da, ja, sicher, aber also da war jetzt nichts, wo ich dachte, so, oh, jetzt unbedingt.
Ist kein Mega-Burner. Nee. Also ich habe mir auch bei keiner Überschrift irgendwie eine Notiz für dich dran geschrieben, so, oh Jenny, gute Überschrift, gutes Kapitel, guter Kapitelname. Hatte ich diesmal in der Tat auch nicht. Also die sind nicht schlecht, aber.
Aber da hätte mich tatsächlich das Cover und auch der Name, ne? Das catcht dann schon, ne? Man möchte gerne wissen, was ist dieses blaue Biest, ne? Also was,
genau.
Worum geht's hier überhaupt, ne?
Und bevor wir uns gleich direkt ins Buch werfen, gibt es noch eine Frage, auf die wir uns konzentrieren, was uns so durch den Kopf geht, gerade wenn wir das Hörspiel gehört haben?
Ja, wahrscheinlich mehrere Sachen, nehme ich an. Ne? Also was ich mich immer gefragt habe, ist, interessanterweise, wenn man das Hörspiel so hört und am Anfang hört, was hat das mit dem blauen Biest zu tun?
Mhm. Ja, also obwohl, die Andeutung kommt relativ früh, aber bis wir dann mal wirklich beim Biest sind, dauert es.
Ja. Bisschen, das wird immer das so kurz eingestreut, ne? So denkt man sich auch, okay, aber das ist ja in einigen Fällen so gewesen, ne?
Ja.
Ja, hast du was?
Ja, also dringend, die Alissa liegt mir sehr auf der Seele. Also wenn ich an das blaue Biest denke, denke ich auch immer an diese Figur Alissa und viele von euch auch. Also ich weiß, dass die halt extrem umstritten, was heißt umstritten? Ich habe noch keinen gefunden, der die gut findet. Also ich an dieser Figur sollten wir uns auf jeden Fall abarbeiten. Und ich frage mich halt, warum ist die da drin? Weil, also das hat mir das Hörspiel nicht erklären können, was die da, weil die hat mit dem Fall nichts zu tun. Und da hoffe ich mal, ich meine, ich hätte auch was rausgefunden, aber da kommen wir gleich noch zu. Aber meine Frage ist so, warum gibt's Alissa? Was macht die da? Warum ist sie da? Man hätte sie auch weglassen können. So, und weil die hat für mich einen sehr hohen Nervcharakter in einem tollen Hörspiel. Und die wird nochmal Thema sein.
Ja, definitiv.
Und bevor wir mit dem Buch anfangen, können wir ja schon ein bisschen Lust machen auf den Schluss dieser Episode von Das Geheimnis der Bücher. Denn wir haben dann noch so ein Leckerchen,
ja, was kommt. Also es lohnt sich ja immer, bis zum Schluss dran zu bleiben.
Natürlich.
Aber besonders.
Also dieses Mal müsst ihr auf jeden Fall warten und bis zum Schluss durchhalten, denn hinten gibt es, ich würde mal sagen, eine Sensation. Ohne zu viel zu sprechen. Also nein, ich verspreche nicht so viel. Es ist, also ich habe es wirklich als Sensation empfunden, als wir das so geplant haben, wie wir das gemacht haben. Und bleibt einfach dran, das kommt.
Genau, wir gehen einfach mal rein in die Handlung, würde ich sagen. Wir gehen ins erste Kapitel. Hilferuf von King Kong Island, schimpft es sich. Ja, was erstmal ein bisschen, ja, schon reißerisch klingt, ne? Und die Jungs sitzen in der Zentrale, haben gerade ein Päuschen, haben, glaube ich, gut geschuftet für Tante und Onkel Jonas. Und das Telefon klingelt eigentlich ziemlich fix. Und es meldet sich eine bekannte Stimme.
Und ich habe mich so gefreut. Es ist nämlich Andy Carson, den wir über den Verstärker im Hörspiel hören und natürlich im Buch auch lesen. Und das ist der Junge aus Folge 4, also Hörspiel Folge 4, die schwarze Katze.
Genau, und man merkt auch richtig, wie die drei Fragezeichen sich über ihn freuen. Ne? Also gleich sagen, Mensch, Andy, du bist doch hier von der Fall schwarzer Katze und wie geht's dir und lange nicht gehört. Und also er wird schon gleich wohlwollend aufgenommen, ne?
Ja, und es ist auch wirklich toll, weil ich erkenne ihn auch sofort, weil die schwarze Katze ist auch, also ich will nicht sagen eine meiner Lieblingsfolge, aber die habe ich wirklich oft gehört und es ist halt noch der Original-Andy, es ist Stefan Schwade und der klingt jetzt, ich meine, wir reden über eine Zeitdistanz von 35 Jahren.
Ja, irre. Einfach nur
irre. Aber ich erkenne den sofort und denke, ey, das ist doch der Andy.
Ja, das ist so schön. Und er berichtet, also man hört es ja auch im Hintergrund, auch im Buch ist das auch so, also es wird jetzt sehr ähnlich zum Hörspiel, finde ich. Ne? Man hört, dass im Hintergrund da Geschrei und Getobe ist und sie wundern sich erstmal, weil sie können ja erstmal mit den Geräuschen nichts anfangen, ne? Aber er sagt, King Kong hat jetzt gerade wieder das Mädel verschleppt und erklärt dann so ein bisschen, dass er nämlich im Movie Empire ist, in diesem neuen Themenpark, also wirklich diese Riesensensation, da die drei Fragezeichen wissen auch sofort Bescheid, ne? Da ist ein großer Filmthemenpark entstanden und da hilft er jetzt aus und wird auch nachgefragt, dass er nicht mal beim Zirkus ist, ne? Also das fragen sie schon nach, wie es dem Papa geht und was der Zirkus macht und jetzt hilft er aber gerade im Movie Empire aus.
Genau, er hat da so ein Sommervertretungsjob und darf da so ein bisschen arbeiten, aber Papa geht's gut.
Ja, es war so witzig, weil der Bob auch so gefragt hat, ne? Also bist du gar nicht mehr beim Zirkus und hilfst deinem Papa oder gibt's den nicht mehr? Also ich meine natürlich den Zirkus und nicht deinen Papa.
Genau, und er erzählt, dass es halt Probleme im Movie Empire gibt, denn es gibt so seltsame Sabotageanschläge und die drei denken sofort an den einzigartigen Gabo, der ja damals der Drahtzieher in der schwarzen Katze war und überlegen, müsste der nicht noch im Knast sitzen?
Genau, der berechtigte Frage, ne? Also ganz klar.
So ganz süß, im Buch sagt auch Bob, kann er sich nicht vorstellen, dass man den so schnell wieder freigelassen hat. Und ich habe nochmal nachgerechnet, also wenn man jetzt vom Buch ausgeht, dann sitzt er schon seit 42 Jahren im Knast.
Das ist geil, ne?
Also so schnell lassen wir den nicht mehr raus, aber Bob guckt dann schon mal in die Akten, ne? Und will da mal genauer gucken.
Genau, oder so auch direkt auch so eigentlich, oder? Ich hoffe, ich habe es mir nicht falsch aufgeschrieben, der ruft direkt Cotta an. Ja, der seilt sich direkt ab und sagt, ich rufe mal den Cotta an. Was
stimmt.
Was ich auch ziemlich bemerkenswert finde, weil ja sonst immer Justus, ich rufe mal Cotta an, ist, ne? Das darf Bobo machen, ja? Also geht er weg und ruft den Cotta an und wird auch relativ schon im ersten Kapitel schnell fündig und sagt, das ist amtlich, der sitzt noch ein, der kann es nicht sein, aber es wäre
und
ja...
Cotta ist überhaupt nicht Cotta, weil Cotta lässt direkt sehr viele Informationen scheinbar raus. Der schickt sogar einen Fax mit einem Foto.
Das stimmt.
Und zwar wie dieser Kettig, hinter dem sie gerade her recherchieren, irgendwie, weil er irgendwas mit seiner Entlassung zu tun hat. Da kriegt er direkt von Cotta irgendwie direkt ein Foto. Und dann weiß er, aha, der Typ ist glatzköpfig, hat einen Stirnnacken, hat ein Krallentattoo irgendwie am Hals. Und ich höre so, ne, TKKG-Optik.
Ja, absolut. Das passt, ne? Also wie so ein typischer Knasti, ne? Der ist jetzt raus, gefährlicher Gegner, ne? Peter ist ja auch direkt, nur, das kann ja heiter werden, ne? Wenn jetzt so einer wieder draußen ist und wir damit zu tun haben, klasse.
Ja. Ne? Also irgendwas ist mit Cotta passiert, dass der plötzlich sehr kooperativ daherkommt.
Aber da ist der ja oft inkonstant, ne? Oder inkonsequent, ne? Manchmal total bärbeißig, ich lasse hier gar nichts raus und manchmal serviert er ihnen alles auf dem Silbertablett.
Genau, aber vielleicht also so, also das macht er ihnen in diesem Fall ziemlich leicht. Und währenddessen erzählt Andy auch noch, ja, und außerdem gibt's hier auch noch irgendwie so ein blaues Monster, was hier noch rumläuft. Und es werden immer komische Nachrichten, die tauchen auch noch bei diesen Sabotageakten auf. Also es gibt am Anfang direkt sehr viel Input.
Absolut, ne? Und auch ganz viele Baustellen, ne? Also wo du sagst, okay, mit Häftling, Gabo, ne? Die Anschläge, blaues Monster, bam.
Und sie beschließen dann auch eigentlich, ja, das ist am Anfang vom zweiten Kapitel, aber im Hörspiel geht das so alles ineinander über. Sie besprechen dann auch sofort irgendwie, dass sie sich trennen. Justus und Peter sollen ins Movie Empire zu Andy fahren und Bob macht Recherche in Sachen Kettig und macht sich da auf den Weg nach Burbank und soll da mal ein bisschen rumrecherchieren, was mit diesem komischen Kettig jetzt ist.
Genau, und ich liebe das. Ich möchte jetzt schon Henrik Buchner dafür feiern, ja, weil das auch einer der Autoren ist, die genau dieses Stilmittel einfach echt, also fast bis zum, ich muss dann nachher nochmal gucken, bis zu welchem Kapitel sie getrennt sind.
Ja,
aber dann
sehr
auch
lange.
Jedes Kapitel dann auch in diese Absätze unterteilt. Du hast halt nicht, ein Kapitel gehört dem, das andere Kapitel gehört den anderen beiden, sondern in jedem Kapitel wird gnadenlos hin und her geswitcht. Ich liebe es. Genau das liebe ich.
Das ist auch für Mitschriften war das schwierig, weil du konntest nicht kapitelweise vorgehen, sondern du merkst wirklich eine Szene nach der nächsten hin, her. Und das macht es total lebendig, weil dann bist du wieder da, dann bist du wieder da. Also das ist total toll und macht es sehr dynamisch.
Und es liest sich so wahnsinnig schnell dadurch. Also das ist der Wahnsinn. Man merkt gar nicht, wie viele Seiten man eigentlich schon gelesen hat. Und letztendlich, da kommen wir später auch noch drauf, ich finde auch überhaupt diese Zeitspanne, in der das spielt, am Ende sagt's Peter auch, ne? Also er beziffert es direkt, wollen wir es jetzt schon sagen.
Ja.
In 18 Stunden. Es sind 18 Stunden, die passieren in diesem Buch. Und das macht so ein bisschen noch wie so 24-Feeling, ne? Also es ist so Echtzeit, Atmosphäre einfach, ja.
Und da passieren zwar auch dramatische Sachen gleich noch, aber das kann man sich durchaus vorstellen, dass das in 18 Stunden zu bewerkstelligen ist, glaube ich.
Ja, also
ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich denke, ach, da fährt er doch viel länger hin oder wo bleibt er denn?
Genau, es war nicht, also, Justus setzt sich ins Flugzeug und ist in einer halben Stunde in Canaima, gell? Also so nicht.
Genau, also es ist, muss man sagen, das ist auch alles, also da hat mein Logik-Alert in dieser Folge, in diesem Buch eigentlich gar nicht angeschlagen. An so ein paar kleinen Stellen komme ich dann noch dazu, aber ansonsten war ich diesmal da, hatte ich gar nichts zu meckern.
Richtig, genau. Also das zweite Kapitel, verfolgt von zwei Legenden, also sie trennen sich, Bob fährt nach Burbank, um Kettig zu überprüfen und Justus und Peter fahren zum Movie Empire und werden direkt verfolgt.
Genau, und das gibt's auch nicht im Hörspiel, deshalb gehen wir da ein bisschen intensiver auch noch ein. Und sie fragen sich, warum sie denn jetzt wohl verfolgt werden. Erst haben sie so die Idee, hat jetzt Tante Mathilda irgendwen auf sie angesetzt? Und frotzeln so ein bisschen rum im Auto. Und Justus macht dann auch sogar Handyfotos von diesen zwei Männern im Auto. Und naja, die sehen halt auch schon ein bisschen merkwürdig aus.
Ja, also er sagt das dann auch zu Peter, der eigentlich auf die Straße gucken muss. Ne, sagt dann, ja, also wir werden jetzt hier gerade überholt von Abraham Lincoln und Albert Einstein.
Wie bitte?
Ja, da muss ich an dich denken. Wie bitte?
Genau, also Peter sagt an der Stelle, wie bitte? Und also wenn es im Hörspiel drin wäre, würde er bestimmt sagen, bitte?
Sehr geil. Genau, und ja, Justus versucht dann halt das Foto zu machen. Und ich weiß nicht, aber das sieht er auch, dass die auch filmen, ne? Also das ja. Sieht er ja auch, der Justus, ne? Sagt er, der hat jetzt auch gerade uns hier fotografiert oder gefilmt oder irgendwas. Also da lief auch eine Kamera mit. Also sehr mysteriös.
Und es ist eine extrem komische Situation, weil sie haben ja gerade erst mit Andy telefoniert und denken so, hat das was mit dem Fall zu tun? Aber es ist schon merkwürdig, weil, also dann müssten sie schon eine Wanze in der Zentrale haben. Und also das ist so, aber gut, auf jeden Fall haben sie komische Typen, die da irgendwie hinter ihnen herfahren. Und sie sehen dann auch noch so einen Aufkleber auf der Stoßstange, und zwar vom National Rifle, von der National Rifle Association.
Und Peter weiß, dass das irgendwie ein Schützenverein ist, ne? Also da geht es um, was war das, Gewehr irgendwas? Was war das?
Ja, er nennt es Schützenverein, das ist ganz niedlich von ihm. Und zwar, aber diese Association gibt's wirklich, die wurde 1871 gegründet als Vereinigung für Sportschießen und Training an Schusswaffen. Und seit 1977 stellt hier halt die Waffenlobby, die in Amerika ja maßgeblich Wahlen finanziell und propagandistisch mit beeinflussen. Wir denken da an Herrn Trump und so. Und die hat 4,3 Millionen Mitglieder. Und das Logo ist wirklich so ein Adler mit zwei Waffen. Also die Jungs sind also. Aber dann haben wir die auch mal gehört. Die sollten wir uns auch vielleicht mal einfach merken für unser politisches Verständnis. So. Genau. Und aber nachher sind sie weg, ne?
Genau, die überholen die und dann werden die wieder gesehen, ne? Und sind dann auch erstmal vom Radar.
Ja, aber man hat schon so das Gefühl, boah, das könnten große Feinde sein, ne? Also wenn die was mit der Waffenlobby zu tun haben, dann sind die maskiert und
Ja, es ist auf jeden Fall wieder eine kleine große Bedrohung, die da irgendwie drauf kommt, ne?
Ja.
Bleibt spannend.
Ach so, und Bob war dabei, aber im anderen Auto. Die sind hintereinander hergefahren. Und Justus schreibt dann am Anfang des nächsten Kapitels, schreibt der Bob dann mal eine SMS, dass sie verfolgt wurden, und damit er so wenigstens Bescheid weiß.
Genau, die halten sich immer schön auf dem Laufenden, und damit er das dann auch gleich lesen kann, wenn er angekommen ist.
Man soll ja nicht beim Fahren lesen.
Richtig, ne? Kein Handy am Steuer.
Genau, und dann kommen sie zum Movie Empire. Da gibt's schon mega lange Schlangen, weil das Ding ist gerade neu eröffnet worden und muss wohl das Must-See oder muss man hingehen in Kalifornien sein zu dem Zeitpunkt. Und zum Glück treffen sie sich ja mit Andy, und der bringt sie ja an der Seite rein. Aber es ist ja schön, wir lernen ihn auch mal optisch kennen.
Ja, das stimmt. Hast du es dir aufgeschrieben?
Ja, klar.
Schieß los.
Groß, blond, mit Wuschelhaaren, finde ich ganz süß, und tiefblauen Augen. Das ist so, und eine Uniformjacke, die hat er an.
Ja, doch, das kann man sich richtig schön vorstellen. Das ist so ein bisschen dieser kalifornische Sunnyboy irgendwie, ne?
Ja. Passt auch total gut zur Stimme. Also so ungefähr würde ich mir die Stimme auch als Jungen vorstellen. Und er bringt sie halt rein und erklärt ihnen halt diesen Park und gibt sich direkt als Showansager. Und das ist echt auch wie im Hörspiel. Das macht er halt super.
Ja, da ist er ja wieder komplett in seiner Rolle, ne? Also der gehört ja auch da genau hin. Genauso wie er in den Zirkus gehört hat, gehört er in so ein Movie Empire, ne? Wo er da einfach die Leute da in seinen Bann zieht. Und man sieht ja auch, wie begeistert er von diesen ganzen Attraktionen spricht. Und jetzt merkt man auch Herrn Buchner an, wie verliebt er auch in die ganze Filmszene ist, ne? Also das spürt man richtig. So viele Filme, die da so, die man halt auch kennt, ne? Also von Zurück in die Zukunft, über E.T., über Alien, über, ach Gottchen, ja, alles mögliche. Also sie sind ja auch erstmal in dieser ganzen Science-Fiction-Abteilung, ne? Geil, wie sich dann hier der Captain Kirk mit dem Han Solo unterhält und sowas. Ne? Also es werden auch so diese ganzen Universen, Star Wars, Star Trek und sowas gemischt. Dann wird natürlich mein Trekkie-Herz absolut angesprochen. Und
bist du Trekkie-Herz?
Ich bin Trekkie-Herz, ja.
Okay. Ja, und Peter rennt fast Darth Vader über den Haufen und ist so ein bisschen schockiert, weil er denkt, ach, und der kommt dann auch so, na, bist du denn, ne, hier von Luke Skywalker und den, ne, so, ich komme und bringe meinen Todesstern mit. Peter ist so ein bisschen eingeschüchtert, aber Andy sagt, ach komm, der ist total nett, der den Darth Vader spielt und ja.
Genau, anders als der andere, ne, der da schon auch mit Vorsicht zu genießen ist, dem sie ja dann auch unterstellen, diesen Pfeifenanschlag, also wo er dann Andy dann auch das erste Mal von den Anschlägen berichtet, ne, also dass da irgendwie während der Vorstellung eine Pfeife explodiert ist. Und dann soll dieser Wolbercott, genau, da schuld daran sein. Und den verdächtigen sie ja erstmal als erstes, ne? Weil das
genau,
so,
den hat Andy schon mal auf der Platte und man sagt, man kann es ihm nicht nachweisen, aber er findet den auch eh unsympathisch, diesen Wolbercott, und da sollten sie auf jeden Fall mal drauf gucken.
Richtig. Und da erzählt er ja auch schon von der ersten Botschaft, ne, die dann mit dran war, oder?
Nee, ich glaube noch später. Nicht, aber Justus analysiert direkt diesen, also Wolbercott, beziehungsweise den, der diese Pfeife manipuliert hat, irgendwie skrupelloser Egomane mit technischen Fähigkeiten, und da ist Justus sehr psychologenhaft unterwegs in dieser Folge, dass er direkt schon so ein paar Schlagworte hat. Ja.
Ja, spannend, wenn wir uns wieder erinnern, was Herr Buchner so studiert hat und so. Mhm. Spannend.
Aber ist ja gut, wenn man von irgendwas Ahnung hat,
ja,
ne? Und wenn man dann drüber
schreibt. Finde ich geil. Finde ich immer schön, wenn man das mal so analysiert und guckt, welcher Mensch hat das geschrieben, ne? Und was lässt der so einfließen? Und wie lässt der auch wieder die drei Fragezeichen sein, ne? Also, wenn man dann so eigene Eigenschaften und Wissensaspekte da reinbringt. Cool.
Und das hast du mir ja im Vorfeld immer schon erzählt. Warte mal, das kann man genau an den Autoren klar machen und so. Ja. Okay, dann sind wir im nächsten Kapitel im Feindgebiet. So.
Spannend, ja. Also schön, schöner Titel. Jetzt wissen wir ja, okay, wir waren jetzt bei Justus und Peter. Jetzt müssen wir mal gucken, was der Bob so treibt und was der jetzt in Burbank macht. Also er ist angekommen in Burbank, liest auch die SMS, die Justus ihm geschickt hat, weiß also jetzt auch, dass die verfolgt wurden, und Motiv noch unklar. Und sie überlegen aber, ob das vielleicht der Kettig und dieser O'Keefe sein könnte, die ja doch mit dem Gabo da wahrscheinlich unter einer Decke stecken könnten oder auch wahrscheinlich werden. Und und fängt natürlich an, so ein bisschen die Observierungen zu starten. Er hat sich natürlich auch vorbereitet, ne? Also er kommt diesmal nicht von der Keksfabrik Nicholson, gell, aber er kommt mit der LA Post-Mappe vorbei.
Und möchte Abos an Mann bringen, notfalls. Also falls er irgendwie gefragt wird, sagt er, ne? Möchten Sie ein Abo der LA Post und so, dann ist er gut ausgestattet. Das ist seine Tarnung in dem Fall.
Und die ist super, und, oder? Also ich finde das super. Die ist also das ist
hervorragend,
einfach
gute Tarnung.
Da weiß er ja auch, wovon er spricht, und kommt ja auch aus der ganzen Branche, und da genau.
Genau, ist auch keine schöne Gegend, wo er da unterwegs ist. Das sieht alles ziemlich runtergekommen aus. Es ist halt auch mitten im Sommer, es ist alles total vertrocknet. Die Gärten sind irgendwie braun und es ist irgendwie
man kann es sogar riechen, ne? Also man hat so richtig so die vollen Mülltonnen und umgefallene Mülltonnen. Man hat so richtig so ein Bild von so einer richtig schön verlassenen Wohngegend, ne?
Genau, es ist auch so ein bisschen der Gegenpart zu dem, wo sich Justus und Peter halt rumtreiben, in diesem bunten, schillernden Movie-Empire-Park. Und naja, da hat würde man jetzt denken, da hat der Bob jetzt aber nicht unbedingt gerade so das Beste losgezogen.
Und gerade als er los will und gerade losstarten will, hören wir eine Stimme,
die Hey sagt.
Du kommst nicht von hier, oder?
Genau, und dann wechseln wir aber schon die Szene.
Geil.
Und sind im Movie Empire, und zwar am Autoscooter. Das ist nämlich der letzte Saboteur-Tatort. Und da gucken sie sich dann erstmal, das finde ich ganz süß, dieser Autoscooter ist halt mit berühmten, also die Autoscooter-Autos sind berühmte Filmautos. Das finde ich super.
Ja, finde ich toll. Das kann man sich auch so richtig schön vorstellen, ne? So, da sitzt man dann halt in sowas von Cars hier oder in dem Herbie oder im Ghostbuster-Auto, ne? Oder von Blues Brothers das Auto und sowas, ja, so ein Dodge und mega, also richtig, richtig cool.
Genau, und da ist jetzt ein Auto manipuliert worden. Das ist nämlich der rote Plymouth Fury aus Christine, einem Stephen King-Roman, wo das Auto plötzlich durchdreht. Mhm. Ist, glaube ich, auch schlecht gealtert, kann man sich heute auch nicht mehr unbedingt angucken. Aber ich fand den damals ganz cool, als der irgendwie in den 80er Jahren im Fernsehen lief. Und zwar, Andy hat auch wieder eine Botschaft gefunden. Und zwar, es ist nicht gestattet zu fischen, wenn man auf dem Hals einer Giraffe sitzt.
Ja.
Und jetzt, also so diese Botschaften sind im Hörspiel alle drin, aber alle ein bisschen anders. Wir bleiben vielleicht aber mal bei der Buchreihenfolge, oder?
Auf jeden Fall, finde ich auch. Sonst kommen wir bestimmt durcheinander sonst.
Weil das könnte durchaus passieren. Es gibt nämlich so viele Rätsel und so viele Szenenwechsel. Seid uns nicht böse, falls es da doch ein bisschen mal, falls wir ein bisschen verwirrt wären. Genau. Aber jetzt sind wir im nächsten Kapitel und jetzt sind wir wieder bei Bob.
Ja, das ist so gut. Ja, dieses Hin- und Herspringen. Weil wir haben ja, als sich die Stimme gemeldet hat, hey, du kommst nicht von hier, gar nicht gewusst, wer ist das jetzt? Ne? Könnte es Kettig sein? Mhm. Könnte es irgendjemand anders sein? Wer ist das jetzt? Ja. Und hinter einer Hecke lauert aber ein Mädchen, das Bob gar nicht gesehen hat, ne? Weil sie so ein bisschen versteckt war. Und sie wird auch gleich direkt schön beschrieben. Ne? Sie ist vielleicht ein Jahr älter als er, also wird sie so 17 sein. Ne? Lange blonde Rasterzöpfe und ein figurbetontes, jedoch ziemlich verwaschenes olivgrünes Trägerkleid trägt sie. Zack, wir haben ein Bild von Alissa.
Genau, und das finde ich ganz lustig, weil das habe ich im Hörspiel gehört, bin ich mir sehr sicher. Sie hat halt auch ein Kaugummi im Mund. Und das höre ich halt auch bei der Sprecherin, dass sie so, ne, ja, da vor sich hinschmatzt.
Es fehlt noch das Platzen der Blase, ne? Das macht sie im, ich weiß gar nicht, ob sie das im Hörspiel macht, aber sie kaut echt und zerlässt es immer schön zerplatzen, ne? Sie
hören tut man es nicht, aber man sieht es halt im Buch.
Ja.
Und wo ich schon denke, nee, die mag ich nicht. Ich bin vielleicht auch voreingenommen, aber ja. Aber Bob passt ihre Art halt auch nicht, weil er sich halt nicht wie so ein Hündchen behandeln lassen möchte.
Ja, weil sie gleich sagt, ne, also erstmal sagt er, ja, ich bin Bob, ja, kannst du mich Alissa nennen? Ja, so, und dann hast du Lust auf ein Spiel? Und er ist erstmal total irritiert und sagt, hä, ein Spiel? Ne, ich meine, also wenn du da 16, 17 bist, ne, und ich frage dann plötzlich ein Mädchen, hast du Lust auf ein Spiel? Dann bist du erstmal irritiert. Also ich kann da Bobs Irritation durchaus nachvollziehen, ja. Und er sagt aber gleich, nee, tut mir leid, aber doch, du hast Lust. Sie hat ihn gleich sofort im Griff.
Also sie fackelt auch nicht lange, sie droht ihm direkt und so, du machst jetzt mit oder ich kreisch hier die ganze Nachbarschaft zusammen, wenn du nicht mitspielst, wo ich denke, na, das ist ja toll, wenn man ein Spiel spielt, wo der andere so gar keine Chance hat.
Es ist so geil.
Und sie glaubt ja auch irgendwie, er würde ein Ding drehen und so könnte sie ihn erpressen. Also so wie er da rumschleicht, der würde hier wahrscheinlich irgendwie Autos klauen oder in Häuser einsteigen oder so. Also sie baut direkt so eine Machtposition auf und er merkt zwar, das ist ziemlich geil, aber er kommt da nicht raus aus der Nummer.
Kann er nicht. Er hat keine Chance. Egal wie er es dreht und wendet, es ist vollkommen Schnurz. Er hat keine Chance und das ist eigentlich ziemlich geil. Also gerissen und einfach nur krass von ihr, ja.
Meinst du, wir müssen uns das mal abgucken, wenn wir was brauchen? Von Alissa.
In einer gewissen Situation vielleicht.
Vielleicht.
Aber das ist Hammer. Genau. Also das finde ich krass, weil er hat letztendlich, ist halt wirklich wie so ein Kaninchen, was in die Ecke getrieben ist. Er hat keine Chance. Also dann, wenn man sich dann wirklich in Bob hineinversetzt, ne, also er resigniert ja dann auch und sagt, na, was habe ich denn jetzt für Möglichkeiten? Also entweder ich mach jetzt nicht mit, dann kreischt ihr aber alles zusammen und meine Tarnung fliegt auf, ich, ne, kann das hier alles knicken. Er hat ja nun auch einen Auftrag zu erledigen, ne? Es hängt ja nun auch einiges am Fall. Also muss er das Spiel wohl mitspielen, ne?
Ja. Und zu der, also an der Stelle im Hörspiel finde ich die schon so ätzend und furchtbar und finde, also es ist das furchtbarste Mädchen im kompletten Drei-Fragezeichen-Universum überhaupt. Also da ist sie relativ unangefochten. Vielleicht finden wir ja noch irgendwie später oder in anderen Besprechungen noch andere, aber die ist schon, die rangiert schon ganz oben unter denen, die ich am wenigsten leiden kann und die mich am meisten nervt mit ihrer Art. Aber das ist ja eigentlich auch perfekt.
Ich wollte gerade sagen, da bleibt sie dir nämlich wunderbar in Erinnerung. Und ich glaube, genau diese Nervigkeit, dieser Faktor oder diese Durchtriebenheit einfach oder dass sie das jetzt einfach so macht, dadurch finde ich sie extrem spannend. Also ich finde sie überhaupt nicht ätzend. Ich fand sie mega, so als Charakter da reinzukommen und dem Bob mal so richtig aus der Reserve zu locken. Also einfach mal zu sagen, der kann einfach nicht anders. Egal, was er macht, er kann nicht anders. Und natürlich ist das so an sich so, dieses Mädchengehabe oder auch, was sie dann später noch sagt, also da stellen sich mir auch die Nackenhaare auf, ne? Da hätte sie vielleicht auch andere Sachen sagen können, aber die Art und Weise, wie sie es macht, macht sie so unglaublich interessant. Und das merkt man ja auch dem Bob an, der ist ja total hin und her gerissen. Er sagt auf der einen Seite, boah, ätzend. Ich weiß überhaupt nicht, was ich von der halten soll. Aber auch sie bleibt ihm auch nachdrücklich im Gedächtnis, ne? So, und damit ist ja alles erreicht, was man mit so einer Person erreichen kann, weil du hast ja auch gesagt, wenn du das blaue Biest hörst, du denkst sofort an Alissa. Ja? Ja, und somit Ziel erreicht, sie bleibt im Gedächtnis, sie ist einfach eine.
Und das bei ihrem ersten Auftritt, also sie bleibt uns ja jetzt noch ein bisschen länger erhalten und wir steigern ja die Nervigkeits- und Dreistigkeitsschraube drehen wir ja noch ordentlich an, aber wir sind jetzt wieder Szenenwechsel, wir sind wieder im Movie Empire. Mhm. Und Andy erzählt ein bisschen was von diesen anderen Botschaften, die an anderen Tatorten entdeckt wurden. Dem Spider-Man ist eine Kulisse draufgefallen. Dann war was mit Regenschirmen, die kaputt gingen. Dann wurden Fellkostüme von einem Werwolf ruiniert. Und da war zum Beispiel die Botschaft, es ist ungesetzlich, mit Autos rückwärts zu fahren. Im Hörspiel übrigens geht es da um ein Frankenstein-Kostüm. Warum sie das jetzt geändert haben, keine Ahnung. Also Werwolf oder Frankenstein, aber passt beides. Und bei Mary Poppins gab es ein Feuer und da war die Botschaft, unansehnliche Personen dürfen nicht irgendwie auf die Straße.
Mhm. Genau.
Und dann gab es noch einen Text ohne Anschlag. Pfeife nach Sonnenuntergang rauchen ist auch verboten.
Genau.
Also sie haben 4 Taten und 5 Botschaften.
Mhm.
Und Justus, also ich fand es auch relativ offensichtlich, dass diese explodierte Pfeife, von der wir ja am Anfang schon gehört haben, dass die da total gut in diese Reihe passt. Die passt ja zum bitte nicht rauchen nach Sonnenuntergang.
Ganz genau.
Also wissen wir dann, dass es Ankündigungen sind, ne?
Und das fand ich auch ziemlich schön, dass sich das auch ziemlich schnell schon aufdröselt, ne? Also sowohl im Hörspiel als auch im Buch, ne? Es ist ja klar, also das Buch ist ja die Vorlage, also dass sich das so schön aufdröselt, dass Justus auch so sofort blickt, weil ich muss auch sagen, als ich die Folge das erste Mal, ich habe sie, glaube ich, das erste Mal gehört und nicht gelesen, da habe ich mir das auch schon gleich gedacht. Also es ist schon sehr offensichtlich, sage ich mal. Also so kam es mir zumindest vor, ne? Also ich habe es jetzt aber auch als Erwachsener erst gelesen, gell? Also ich meine, als Kind
aber
weiß
ich nicht,
ob man alles, so drauf
man muss sich aber auch gut kennen in diesen Universen. Also wenn man natürlich mit Mary Poppins nichts anfangen kann, dann weiß man auch nicht, dass die irgendwas
mit Schirmen zu tun hat.
Mit Regenschirmen zu tun hat und mit
Ja, das stimmt. Aber das sind alles so Sachen oder auch das mit dem, wenn es dann mit dem Rückwärtsfahren kam und es gab einen Anschlag im Autoscooter und sowas, ne? Also, das ist schon alles, aber sehr, sehr, sehr gut gemacht. Also, diese Passagen sind gut rausgesucht worden und auch als Pendant dann sehr schön in diese Filmgeschichten eingebunden worden, weil wir erfahren ja später noch, dass das ja auch echte Grundlagen hat, diese Texte.
Da kommen wir gleich noch hin. Aber bis jetzt klingt alles schon eher sehr,
sehr
verrückt und auch so viele verschiedene Dinge.
Ja.
Und aber Justus hat ja schon so ein bisschen Durchblick. Also von daher können wir uns, brauchen wir keine Angst zu haben. So, der geht dann mit uns schon durch diesen Wald an seltsamen Dingen. So. Und dann sind wir auch schon wieder bei Bob.
Ja, Szenenwechsel und Kapitelwechsel. Böses Spiel steht jetzt an. Alissa erklärt Bob, wie das Spiel funktioniert.
Vorher erzählt, sie baut ihre Drohkulisse noch weiter auf und sagt übrigens, gut, dass ihre Eltern nicht da sind. Ihr Dad hat nämlich eine Schrottflinte.
Ja,
so.
Eine Schrottflinte.
Bob denkt sich schon, scheiße, na, herzlichen Glückwunsch und so. Und genau, und dann gehen sie in ihren Garten und da hat sie einen Karton. Einen sehr großen Karton. Mit Luftlöchern drin. Und einem Loch an der Seite, genau. Und das Spiel heißt, beißt es oder beißt es nicht? Und er fragt als sich schon, ist da irgendwie ein Tier drin?
Oh, das wird noch herauszufinden sein, Bobo. Nennt sie ihn auch unentwegt Bobo dann, ne? Das ist ja, das haben sich die Nackenhaare hochgestellt.
Ja, das mag ich nicht. Und sie will halt jetzt, dass er seine Hand in diesen Karton reinsteckt und er denkt sich, da wird kein Hund, keine Katze drin sein. Wahrscheinlich Schlangen, Spinnen, Skorpione. Also diese Assoziation habe ich aber auch so.
Ja, aber die Hand soll er nur reinstecken, wenn er die Frage nicht wahrheitsgemäß beantwortet. Sie dürfen sich 3 Fragen stellen.
Ja, genau.
Und wenn einer keine Wahrheit sagt, das ist ja nicht die Spielregel, ne? Also es wäre ja ein bisschen einfach zu sagen, steck deinen Arm da rein. Ich meine, dazu hätte sie ihn auch zwingen können. Aber sie offeriert ihm ja wenigstens noch, dass sie sich gegenseitig Fragen stellen können, was ja wieder der ganze, für Bob wieder eine spannende Sache eröffnet. Jetzt kann ich die ja doch ein bisschen ausfragen. Ja, aber sie hat natürlich die Spielregeln gemacht. Sie stellt natürlich zuerst die Fragen und stellt eine.
Da sind wir aber noch nicht. Zum Glück gibt es so viele Szenenwechsel,
das stimmt,
dass ich zwischendurch mal aufatmen kann und denke, boah, die ist kurz weg.
Da ist es, so, schon, wir sind da, ist es schon das erste Mal passiert, siehst du?
Das ist ein Movie Empire.
Richtig.
Und die sind da aber noch am Sortieren und Analysieren und finden da halt nochmal raus, ja, das ist scheinbar eine Vorankündigung für diese Sabotageakte. So, und die Reihenfolge ist wichtig. Und jetzt merken sie, dass in der Western-Show wahrscheinlich noch irgendwo eine Botschaft versteckt ist, die sie noch gar nicht gefunden haben.
Genau.
Und da gehen sie dann auch hin und finden dann eine Botschaft. Und zwar verboten ist es, die Straße im Handstand zu überqueren.
Und da schließen sie den Bogen, das passt ja zu dem Spider-Man-Anschlag.
Genau, weil der ja da immer so rumturnt. Genau.
Genau.
Und Justus meint so, aha, das könnte so eine Demonstration von Macht sein, indem man halt so Botschaften versteckt und dann so Anschläge verübt und dann dadurch Angst und Schrecken verbreitet.
Genau, weil man ja einmal dann hier Angst um die ganzen Leute haben muss und eben dann unter diesen Druck kommt, wenn man die Botschaft halt rechtzeitig findet, dann den nächsten Anschlag ja auch zu vereiteln. Also das, die Drohhinweise kommen ja extra auch deswegen, ne, damit die auch die Chance haben. Nur weil sie bei dem ersten keins gefunden hatten, ne? Deswegen gab es diese Zeitverzögerung, ne? Deswegen konnten sie das, dann haben sie die ja immer im Nachhinein erst gefunden, die Botschaften, als die anderen Anschläge schon passiert sind.
Genau, bis deshalb auf, war das. Ja. Also der Attentäter, ja, das ist eigentlich, das war ja gar nicht so, wie der das geplant hat. Also der möchte ja schon, dass man erst die Botschaft findet, genau, und dann passiert der Anschlag. So.
Richtig.
Und im Idealfall ist es so, dass sie es nicht vereiteln können, sondern es zwar irgendwie wissen, aber nichts dagegen machen können.
Genau.
Und plötzlich, haha, da bin ich nämlich psychologisch, denke ich so, Demonstration von Macht, das macht Alissa ja auch.
Ja.
Die macht auch psychologischen Stress.
Absolut, ja, und spielt da echt ihre absolute Machtposition aus. Aber es ist so, dass sie gerade wieder anfangen, über diesen Mitarbeiter nachzudenken, ne, und der Verdächtigen, und auf einmal gibt's Geschrei, Getümmel.
Ja, jemand ruft Hilfe und dann sind wir aber schon wieder bei Bob. Also es ist, man hat nur eine Hilfe.
Kommt, nee. Kommt das nicht noch, dass sie dann mit der Dame erst noch reden? Und
nee, das kommt erst danach. Wir sind jetzt erst wieder bei Bob und Alissa, bin ich mir ziemlich sicher.
Da habe ich einmal Alissa und Bob vergessen aufzuschreiben.
Vielleicht ist es aber im Hörspiel, da ist es ein bisschen anders geschnitten.
Oh nee, ich habe jetzt nur das Buch vor Augen.
Also Kapitel 6 endet mit diesem Hilfe und dann sind wir im nächsten Kapitel, das dann auch so schön heißt, beißt es oder beißt es nicht? Da sind wir
ah ja, dann habe ich das ja, ich merke auch gerade, dass ich das komplett übersprungen habe. Wunderbar.
So,
sehr schön.
Alissa dreht ihre Schraube noch weiter. Also ihr Papa ist zwar nicht da, hat aber eine Schrottflinte, wir sagen immer Schrottflinte als in Erinnerung an Folge 7, der unheimliche Drache, wo mit einer Schrottflinte sehr viel geschossen wurde. Nur um unser Tourette an dieser Stelle, unser Zitate-Tourette ein bisschen zu erklären. Und sowas finden wir mal schön, wenn wir sowas uns da auslassen können. Also Alissa lässt Bob ja scheinbar die Wahl, Hand reinstecken, Fragen beantworten, ja oder nein. Aber sie könnte ja wieder schreien. Und ihr Nachbar Fernando, der ist Kampfsportler. Also wenn der noch kommt, also Papa, ne, gebt ihm irgendwie das Fell irgendwie mit Schrot, Munition und Fernando haut ihm dann noch irgendwie.
Schön,
keine
Ahnung. Truff.
So, also jetzt kommen wir zu den Fragen.
Erste Frage. Alissa fragt: Wie schön bin ich? Auf einer Skala von 1 bis 10.
Wie also schön bei dieser Frage. Ich fremdschäme mich so, weil das sind einfach Fragen, ich weiß ja nicht. Man mag ja sagen.
Da kannst du
ja
nur verlieren.
Ja, und ja, das merkt er ja auch.
Das weiß
er
auch.
Sich und so. Und er sagt, das finde ich aber noch ganz gut, im Buch sagt er, das ist ja nicht Wissen, das ist ja Geschmack.
Ja, und hat er vollkommen recht. Ja, und das ist auch, und Alissa weiß das auch. Die weiß auch, dass er da nur verlieren kann.
Das ist ja aber scheißegal, die sagt Antwort oder Fernando.
Ja, richtig. Ja, natürlich, ja, du bist natürlich eine 9, ne? Quatsch. Ja, und das weißt du auch. Ich bin allerhöchstens eine 7,5. Also Selbstbewusstsein hat sie, gell? Sowieso. Genau, und er kommt natürlich aus der Nummer nicht raus, ne? Also es ist ganz klar, er konnte dann nur verlieren. Und das heißt also
Aber fragt sie ihn dann nicht direkt hinterher, ob er sie auch küssen möchte?
Ja, richtig.
Wenn
du mich schon so schön findest, dann ach so, ja.
Ja, gut,
eigentlich ist es eher eine Aussage. Ne? Also wenn du mich doch so schön findest, dann würdest du mich doch bestimmt auch küssen.
Ach so, du meinst, das ist gar keine richtige
Es ist keine reguläre Frage, was sie ihn fragen würde. Es ist einfach nur so noch, auch wenn du mich so schön findest und sagst, ich bin neu, dann würdest du mich doch bestimmt auch gern küssen. Ausrufezeichen.
Okay, auf jeden Fall muss jetzt mal die Hand in die Karton. Mhm. So. Er macht dann auch die Uhr ab und denkt schon mal so über seine Zukunft nach, wenn es die Hand erwischt, deshalb nimmt er auch die linke Hand. So, er könnte dann das Protokoll ja handschriftlich führen, weil so Zehn-Finger-System geht ja nicht mehr, wenn eine Hand abgefressen ist oder so. Aber gut, er kann ja dann immer noch, weil er ist eigentlich Rechtshänder. Und wenn die rechte Hand nicht im Karton ist, kann er wenigstens mit rechts noch die Protokolle der drei Fragezeichen führen. Also das ist ja auch sehr pflichtbewusst gedacht.
Absolut, also das Gedankenexperiment finde ich auch toll.
Aber was der so alles denkt, ne? Was für ein Stress der Arme. Mhm. Und dann muss er 10 Sekunden bis zum Ellbogen in diesen Karton rein.
Mhm. Und aus dem es vorher noch, schon geknurrt hat, ne? Und komische Geräusche hat man vorher schon gehört. Also da ist wirklich was drin.
Da, und das ist lustig. Hast du das? Ich habe das im Hörspiel auch gehört. Da ist nicht nur Musik, sondern ich meine, ich höre da auch so ein Knurren und Kratzen im Hintergrund beim Hörspiel.
Ja, doch. Bestimmt, ja. Doch.
Und das wird jetzt hier im Buch nochmal verstärkt. Also da ist irgendwas drin, was wirklich knurrt und kratzt und so. Und Alissa sagt noch, Arm am besten schön hochhalten.
Ja, geil.
Boah, und ich schwitze echt mit. Also ich habe auch Panik Bobs Hand. Ja.
Und dann war es auf einmal ganz still im Karton, ne? Er hat dann die Hand dran und dann so wirklich malt er sich aus, wie das Tier jetzt erwacht und dann innehält. Und ein aggressives Knurren setzt ein und wir springen weg. Von
und
der Szene.
Wir sind im Movie Empire, aber da ist ja auch gerade dramatisch, da gab es ja gerade einen Hilferuf.
Mhm.
Und da sind wir plötzlich, da liegt eine ältere Dame am Boden und ihre Kamera wurde von einem Typ mit Helm gestohlen.
Genau. Ich habe mir übrigens aufgeschrieben, also fürs Hörspiel jetzt, da klingt die mir ganz schön jung. Dafür, dass die im Buch dann doch als Omi noch bezeichnet wird, fand ich die Stimme recht jung gewählt am Ende. Es war doch eine ältere Dame. Es wird ja auch, glaube ich, auch im Hörspiel von einer älteren Dame auch gesprochen die ganze Zeit. Aber die Stimme klingt für mich super jung irgendwie.
Also auf älter habe ich da jetzt gar nicht geachtet, aber mir ist auch die Diskrepanz zwischen Buch und Hörspiel aufgefallen. Aber vielleicht hatten sie da auch gerade nur eine jugendlichere Sprecherin gerade für so, weil das kommt ja auch noch dazu, dieses Hörspiel und auch das Buch. Ich glaube, ich habe noch keinen Fall gehabt, in dem es so viele Figuren gab.
Ja,
das also stimmt. Da ist unfassbar viel Personal. Die haben noch nicht mal unbedingt alle eine Sprechrolle, aber auch über viele wird einfach nur gesprochen und es sind echt viele, viele Personen da.
Das stimmt.
Also sie überlegen, wer könnte denn da mit dem Helm unterwegs sein. Und da treffen wir gerade die nächste sehr wichtige Figur in unserem Protagonistenarsenal. Denn nämlich wie so ein Kastenteufel taucht Nicky Dolores auf.
Ja, da ist er auch ein Mitarbeiter im Movie Empire, der in der Lethal Weapon Show den Privatschnüffler Leo Getz verkörpert, ja, und seine Rolle wahrscheinlich ein bisschen zu ernst nimmt und da jetzt auch durch den Moviepark rennt und versucht jetzt hier Verbrechen aufzudecken, natürlich dem Saboteur auf den Fersen ist. Und ich habe ja übrigens aufgeschrieben, ich habe ja seit uns der Christian in der Madonna mit diesen Nachnamen so spitz gemacht hat wegen Pfingsten. Da habe ich jetzt
was
mal
fällt dir zu Leo Getz ein?
Nee, bei Nicky Dolores habe ich nachgeguckt, was Dolores heißt. Das heißt aber nur die Herren. Also da musste ich aber einfach mal nachgucken. Also ich merke jetzt öfter durch diesen Hinweis, dass ich mir doch so ein paar Namen jetzt mal anfange zu übersetzen, um einfach mal zu gucken, gibt's da vielleicht noch irgendwie einen Hinweis, um den Rollencharakter noch mal mehr rauszustellen? Ja, das wollte ich nur mal anmerken, dass mich das irgendwie so ein bisschen auch auf eine Fährte gesetzt hat, da mal näher einen Blick drauf zu werfen, wie die Namen ausgesucht werden.
Ja, cool. Aber ich finde, Nicky Dolores ist eigentlich auch ein ganz cooler Name. Und so wie der auch im Buch beschrieben wird, klein, drahtig, 50 Jahre alt, brauner Anzug, kleiner Hut, hochroter Kopf, ein bisschen gaga. So, und exakt so haben die den auch im Hörspiel besetzt.
Mega.
Das ist großartig. Das ist wirklich super.
Ja.
Also der kommt direkt so, der hat ja nicht so viel Text, aber man weiß sofort, okay, der ist nicht ganz frisch.
Ja, der kommt so super rüber, ja. Okay. Ich sag's euch mal, wie es ist und so, ne? Also genauso wird er im Buch gezeichnet, genauso auch im Hörspiel übersetzt oder umgesetzt. Und er beschuldigt erst sofort diese Jugendlichen, die der Dame erst geholfen haben. Ja, die haben ja doch die Kamera geklaut, ne? Und als das alles nicht weiter bringt, dann sagt er, ah ja, na natürlich, jetzt weiß ich's. Du warst es. Ja, und beschuldigt Peter.
Ja. Und schwupp sind wir schon wieder in einem Szenenwechsel und wir sind wieder bei Bob und Alissa in dem vertrockneten Garten und Bob darf die Hand aus dem Karton rausziehen.
Drei Fragen und ein weißes Licht heißt dieses sagenumwogene Kapitel.
Richtig. Und er darf seine erste Frage jetzt stellen. Er fragt nämlich, warum macht sie das?
Das wäre auch das die erste Frage gewesen, auch, die ich auch gefragt hätte. Aber ganz ehrlich, gell? Also warum machst du das? Ja. Und sie sagt auch das einzig Wahre, was ich auch gedacht hätte. Du auch?
Ja.
Aus purer Langeweile. Also ich muss ja irgendwie mal was hier machen, wenn ich den ganzen Tag hier rumsitze und nach Cops Ausschau halten muss. Und ja.
Und da wird ja Bob schon hellhörig und er sagt so, hä, wie, Moment, du musst hier die Straße beobachten und so. Und
das ist schon die zweite Frage, Bobo.
Ja, und dann fragt sie halt irgendwie, ob das sein ganzes LA-Posting, das sei doch irgendwie nicht richtig, er wird doch da was ausspionieren. Und dann sagt er, ja, naja, gut, okay, das ist nur ein Fake. Stimmt.
Mhm.
Und sie gibt dann zu, ja, sie soll nach Cops Ausschau halten. Und dann sagt er ihr, ja, ich bin übrigens auch Detektiv. Und sie findet das so verrückt, dass sie sagt, ja, das stimmt.
Genau, richtig. Und dann erwähnt sie ja auch, Gott sei Dank, den magischen Namen, ne, den er ja eigentlich auch hören wollte. Ne? Sie sagt, ich werde von Kettig bezahlt, nach Cops und Bewährungshelfer Ausschau zu halten, was uns natürlich wieder einen wichtigen Hinweis gibt und vor allen Dingen auch Bob. Da ist der, hat hier Dreck am Stecken, ne? wenn da die Cops hier unterwegs sind und der will sich hier da schön beschattet halten, dann muss ja irgendwas dran sein an der Kettig-Spur. Also das ist, dann wird jetzt schon heiß.
Genau, und jetzt hatten wir 3 Fragen, 3 Antworten und jetzt ist auch schon wieder Tschüss.
Ja, und aber sie sagt das noch, ne? Also das ist.
Ja, sie gibt ihm noch was mit auf den Weg.
Jetzt kommt die Szene, ne?
Oh, es wird irgendwie immer abstruser. Aber gut.
Das passt jetzt so gar nicht. Also jetzt wird sie auf einmal ganz anders, ne? Am Anfang ist sie wirklich hier, ich spiele hier meine Machtposition aus, bam, ich hab dich hier in der Hand. Und auf einmal wird sie ganz. Ja,
so esoterisch schon ganz fast.
Besonderen, ne? Absolut, absolut. Hast du mal nachgeguckt, was das weiße Licht ist?
Habe ich nicht gefunden. Also ich habe unter weißes Licht gefunden, aber da habe ich alles nur in Sachen Glühbirne gefunden.
Ich habe nachgeschaut. Vielleicht hast du damit die heilende Kraft der Liebe und des weißen Lichts. Ja, also es gibt in diesem ganzen spirituellen Setting, gibt es dieses weiße Licht, was man so in sich tragen kann. Also wenn man sehr bei sich ist. Ja, und aus, wie steht's hier, wenn sie sich im tiefsten Teil ihres Wesens befinden und als ein einziger Punkt, der aus intelligentem, strahlendem Bewusstsein besteht, begegnen sie dem weißen Licht. Na, also es ist genau das, was sie wahrscheinlich damit ausdrücken will. Er ist etwas ganz Besonderes, ne? Er ist bei sich, ne? So, und das ist wahrscheinlich der Hintergrund. Ne? Sie scheint ja doch auch irgendwie sehr esoterisch veranlagt zu sein, ne?
Ja, obwohl, da frage ich mich, also wenn ich das jetzt nehme, was du mir jetzt gesagt hast, so, ist Bob so bei sich? Trägt er so das? Ich würde dem jetzt nicht so unterstellt,
ist auch ein bisschen weit hergeholt dafür, dass sie ihn ganz kurz kennt, er seinen Arm in ihre Box gesteckt hat und sich von ihm da hat manipulieren lassen. bisschen gewagt, dann das dann so herauszustellen. Ne? Also das ist auch so komplett, sie macht eine komplette Kehrtwendung, ne? Also und dann sagt sie ja auch, ne, es gibt eben nur wenige, die dieses weiße Licht in sich tragen und er gehört dazu, ne, und wir werden uns irgendwann wiedersehen.
Ja, und sie küsst ihn noch auf die Wange.
Ja.
Und er fragt noch, was war denn im Karton? Und sie sagt, das willst du gar nicht wissen.
Doch! Wir hätten es schon gern wissen gewollt.
Also, an dieser Stelle, Hendrik Buchner, das schreit nach einer Fortsetzung. Ich brauche diese Frau zurück, wahrscheinlich. Ich brauche Antworten, das weiße Licht und es ist alles irgendwie.
Wir wollen alles wissen. Ja, Wahnsinn. Also, was ist das für ein Charakter? Ne? Und ich meine, aber da kommen wir vielleicht später nochmal. Oder willst du jetzt was dazu sagen?
Nö. Nee. Oder wenn du jetzt möchtest, dann.
Nö, auch. Ich weiß nicht. Aber sie ist halt echt speziell. Und ja, diese Szene, ja, also das, man hätte es auch anders rausfinden können, dass Kettig da dann doch Dreck am Stecken hat. Weil letztendlich, so viel hat er durch sie auch nicht rausgekriegt, außer dass sie für ihn dann die Cops, also die Straße bewacht. Ne? Das hätte sie also an sich nicht gebraucht, aber es ist mega spannend, dass sie da ist und einfach diese Kiste aufgemacht hat, ne? um vielleicht irgendwann nochmal wiederzukommen.
Ja, und vielleicht, also so das Einzige, was mir jetzt, also ich war ja sehr gegen sie eingestellt und dann bei dem Buch habe ich die ganze Zeit gedacht, ich kriege jetzt noch eine Information mehr, die mir da irgendwie Aufschluss gibt über ihre Bedeutung. War ja nicht so wirklich, aber ich hatte so durch diese enge Verschränkung mit Justus und Peter in diesem Movie Empire und dieser Bedrohung durch den Saboteur, ist mir halt klar geworden, vielleicht soll das wirklich so eine Verständlichmachung des Motivs sein, ne? Macht ausüben. Mhm. indem man den anderen im Dunkeln lässt und psychologische Spielchen mit dem spielt. So und ähnlich, also deshalb, das glaube ich, also das macht A, der Saboteur in diesem Moviepark und das macht sie mit Bob. Und um vielleicht diesen Stress noch irgendwie mehr nachzuempfinden, unter dem ja dieser ganze Park steht, jedenfalls die Mitarbeiter im Park. Die Besucher haben ja noch nichts davon mitgekriegt, das versucht man ja möglichst unter der Hand zu halten.
Ja.
Ja. Also ich glaube, fast an der Stelle bin ich ein bisschen versöhnt, hoffe aber noch bis zum Ende des Buches, dass sie vielleicht noch mal vorkommt und sie haben es nur aus dem Hörspiel rausgelassen. Man weiß ja immer nie, was die da so in der Hörspielregie so machen. Okay. So, wir haben schon wieder einen Szenenwechsel. Ab in den Movie Park Empire.
Peter ist gerade beschuldigt worden, der Saboteur zu sein. Was? Wie bitte? Nein! Also Nikki Dolores ist gleich sehr, ja, da ist es jeder
gewesen. On fire.
On fire.
Ja. Ja. Genau, und dann taucht schon wieder eine neue Figur auf. Wir lernen Nash Grayston kennen. Das ist nämlich der Direktor von dem ganzen Bums. So, und der wird auch so schön beschrieben. Also das aus dem Hörspiel kann man sich ungefähr vorstellen, wie der aussieht. Aber hier wird gesagt, 40 Jahre, groß, scharf geschnittenes Gesicht, schwarze Haare, Oberlippenbart wie Stummfilmstars, wie Douglas Fairbanks, Maßanzug und zwei Sicherheitsleute hat er dabei.
Wow, also. Genau, und es ist so, dass das, ich glaube, ja, na, Justus und Peter, die wollen sich ihm gleich vorstellen. Ja, ja, wir sind hier und wir sind der Dick, die neuen Praktikanten. Krätscht Andy dazwischen und sagt, ja, ja, das sind die neuen Praktikanten, die ich gerade einarbeite. Ja, wieso haben die noch keine Uniform an? Die müssen jetzt mal schnell hier eingekleidet werden, weil hier dürfen keine Mitarbeiter in Zivil rumlaufen. Also der Direktor scheint ein sehr strukturierter Typ zu sein.
Ja, ja, und ein ganz kalter und Machtmensch-Typ zu sein. Also so, das wird direkt gesagt und da weiß man, huhu, okay. Und der will ja auch keine Polizei im Park und
ja.
Das war, glaube ich, schon ganz gut, dass Andy da schnell geschaltet hat und nichts von Detektiven und so erzählt hat. Und der will das nachher alles mit Judy machen, mit der Sicherheitsbeauftragten da im Park. Das läuft nämlich viel besser und ohne den Direktor. Und dann besorgen sie sich jetzt erstmal ein paar Uniformen.
Genau.
Ja, also dieses Kapitel war dann auch nicht nur da, um die Geschichte mit Alyssa an der Stelle erstmal abzubinden, sondern auch wieder zwei neue Protagonisten einzuführen, nämlich Nikki Dolores und Direktor Grayston.
Genau. Und dann steigen wir ins nächste Kapitel ein. Ein Schläger, ein Koch und eine stählerne Lady.
Aber das magst du doch wieder, solche Überschriften, oder? Oder geht's? Dann mag ich die.
Es ist interessant, weil ich mir denke, okay, wow, also es ist viel, ne? Also es ist natürlich, wo ich mir denke, okay, ja, ein Schläger, ja, ein Koch, eine stählerne Lady, was hat das jetzt damit auf sich, ne? Aber es ist nicht so,
ich sag ja, dass mich das noch mehr Personal,
ja,
noch mehr Leute,
ne? Also das so an sich, da catcht es schon, ne? Wir sind aber erstmal bei Bob und der ist mit dem Gedanken noch bei Alyssa. Das hängt ihm natürlich noch ein bisschen nach, ne? Und der geht zu Kettigs Wohnung und es dauert auch gar nicht lange, da steht ihm auch jemand gegenüber.
Ja, er will eigentlich nur lauschen. Und zack, steht da so ein tätowierter Typ in der Tür. Und was haben wir wieder?
Szenenwechsel. Yes.
Jump. Szenenwechsel ist auf jeden Fall was sehr, sehr oft vorkommt.
Mega.
Und jetzt sind wir kostümiert mittlerweile, Peter und Justus. Und sie sind auf der Fressmeile.
Ja. Die wollten ja echt die ganze Zeit schon eine Limonade trinken. So.
Ja, die kommen da eigentlich schon total ausgedürstet dahin und müssen aber schon mal den halben Fall lösen und so. Aber jetzt, es sieht so aus, als kriegen sie gleich was zu trinken. Aber erstmal lernen wir wieder einen neuen Menschen aus diesem Movie Empire Kosmos kennen. Und zwar Mirko Ray. Und der ist Koch.
Ja, da in diesem Gourmet-Tempel. Und da ein ziemlich angesehener Sternekoch. Und der ist auch derjenige, der die Karte bekommt.
Das ist total nett, weil der kennt nämlich die drei Fragezeichen und sagt, ah, ich habe von euch in der Zeitung gelesen und ich finde das total toll. Und dann, zack, kriegt er eine Visitenkarte. Man weiß ja nie, wann man es braucht.
Genau, und der ist auch ein Eingeweihter. Der weiß auch, dass die Detektive sind. Das darf der auch wissen. Das ist ein vertrauenswürdiger. Und es sind ja nicht viele eingeweiht, dass die da am Detektiv spielen, wollte ich schon sagen, ich habe Tante Mathilda am Ohr, ja, ihr mit eurem Detektiv spielen, dass die da Detektive sind und bekommt die Karte und verspricht dann auch ein feudales Mahl, das ist natürlich dann ganz nach Justus Geschmack, ja, freut er sich schon drauf.
Genau, und Er hat auch was von dem Besuch der stählernen Lady berichtet, von Mrs. Woodrow. Mhm. Die würde nämlich auf Greystons Geheiß jetzt gerade mal irgendwie alles wegen dieser Sabotageakte überprüfen.
Ja.
So. Und die sei wohl ziemlich schön zwar mit ihrem roten Haar und so, aber auch total humorlos und eiskalt.
Ja, das bringt sie dann zu ihrem Namen, ne? Und sie machen sich dann weiter auf dem Weg zu Judy.
Genau,
ne? Zum
sie wollen zu endlich zu Judy Nigel und dann gehen sie halt in diesen verglasten Adlerhorst. Also ganz oben sitzt halt der Chef, der Direktor und Judy ist kurz darunter. Da kann man diesen ganzen tollen Park halt in allen Ecken auch noch angucken und hat den mega Überblick. Und dann lernen wir auch gleich eben diese Judy, die schon ein paar Mal angesprochen wurde, lernen wir jetzt auch wirklich kennen. Attraktiv, Mitte 20, braune Haare, Business-Kostüm, sehr offen und herzlich und sagt direkt, ihr könnt du sagen.
Ja, genau. Und ist auch sehr dankbar und freut sich, dass sie da auch die Unterstützung kriegen. Und sie haut aber auch direkt gleich heraus, dass sie auch schon jemanden in Verdacht hat. Ne, sie besprechen da so ein bisschen, ne, wer könnte da so in Frage kommen. Und sie hat da auch schon jemanden im Ohr, aber verrät das noch nicht. Denn wir haben wieder einen Szenenwechsel und Kapitelwechsel.
Genau, und also wieder ganz viele Leute auf einmal kennengelernt. Mhm. Aber ich finde, es wird immer ganz markig auf den Punkt gebracht. Also
super.
So, ich kann mir die Leute irgendwie merken, ich kann die auseinanderhalten. Und ich kriege direkt ein Bild. Also Mrs. Woodrow haben wir ja jetzt noch nicht persönlich kennengelernt, aber wir wissen schon so, was das für eine ist.
Mhm.
Genau, und jetzt sind wir, ja, Bob stand ja noch dem tätowierten Typ gegenüber.
Der hat den am Ohr.
Und da steigen wir gerade wieder ein. Und das ist super. Also da finde ich es, Bob, sehr auf den Punkt.
Ja, und sehr souverän, ne? Also der ist ja natürlich total ertappt, ne? Und der sagt dann auch gleich, ja, was willst du denn hier? Schnüffelst hier rum, willst du einbrechen und so, ne? Er wird ja gleich schon wieder bezichtigt, obwohl das nicht vorhat, ne? Es steht sogar auch so schön im Buch drin, ne? Sie sind schon so oft widerrechtlich irgendwo eingestiegen und da hat das einmal nicht vor und wird gleich zweimal fälschlicherweise beschuldigt einzusteigen.
Andererseits kriegt er in der Folge auch nichts auf den Kopf.
Das stimmt. Also
irgendwo muss dann dann die ausbleibende Gerechtigkeit, da wird er jetzt zweimal zu Unrecht verdächtigt. Dafür
hat er keinen Haschimitenfürsten, das stimmt, dafür ist er weg.
Genau, und es wäre ja gar nicht so abwegig, weil Kettig hat ja einen Baseballschläger in der Hand.
Ja, weil wir brauchen ja noch den Schläger, wir kennen den Koch, wir kennen die stehende Lady, wir haben den Schläger noch nicht kennengelernt und jetzt schon, Kettig hat einen Aluminium-Baseballschläger.
Und dass es Kettig ist, wissen wir ja, weil der Typ ja tätowiert ist und netterweise hat Cotta uns ja vorhin ein Foto von dem gefaxt. Genau. Von daher weiß Bob genau, okay, das ist Kettig, also der Kumpel von Gabo.
Mhm.
Und naja, aber Bob kann ja sagen, möchten Sie ein Abo?
LA Post?
Ich habe da mal was vorbereitet. Angebot, 24 Monate, super.
Ja.
So, die ersten drei Ausgaben lesen Sie umsonst. So, super.
Genau, es ist sehr super. Und dann hat auf jeden Fall, ja, irgendwie kommt es dann, dass der stößt es irgendwie weg, die Mappe, und dann fliegen die Zettel rum und Bob versucht da seine Unterlagen wieder an sich zu bringen. Sieht aber ganz gewieft, dass dem Kettig einen Zettel aus der Tasche fällt. Und das macht er ziemlich schön geschickt, indem er den einfach so mit einrafft. Kann man sich richtig schön vorstellen. Ne? So wie damals gab es auch mal so einen Fall, ich glaube, das waren sie im Museum, wo der, ich weiß was, auch Bob oder Justus, also einer von den, oder auch Peter, einer von den dreien, jetzt gibt wieder jemand mir dann die Info später, mit dem Fuß das dann so wegholt.
Ja.
Ne?
Ich weiß jetzt, das weiß wieder Martin,
genau.
Das kann der wieder ergänzen an der Stelle. In welchem Museum hat einer mal mit dem Schuh irgendwo draufgetreten und irgendein Hinweis für sich
gesichert,
behalten?
Genau.
Genau, und also Bob holt sich diesen Zettel ran und sammelt alles ein und kann auch bei der Gelegenheit gerade noch so einen Blick in die Wohnung werfen und sieht dann was wir noch nicht wissen.
Weil wieder ein Szenenwechsel kommt. Wer hätte es gedacht? Das können wir eigentlich so einen Tisch einbauen.
Ja. Muss ich mal gucken, ob ich da in der Nachbereitung überall immer noch so einen Tusch, aber wir sagen einfach über Szenenwechsel. Ihr seid doch fix im Kopf, ihr könnt euch das doch vorstellen und mal schön umswitchen zwischen,
genau, ne? Zwischen den Jungs, genau.
Burbank und dem Movie Empire.
Ganz genau.
Wir sind jetzt wieder bei Judy im Büro und die kommt nämlich mit ihrem Verdacht um die Ecke.
Ja, die verdächtigt nämlich den Nicky Dolores. Ja, weil der, und das finde ich auch ziemlich sinnvoll. Also ich finde ihre Verdächtigung super, Weil der ist immer ziemlich schnell dann wieder am Tatort. Und wir wissen das ja ganz oft, das ist ja bei ganz oft bei häufigen Kriminalfällen so, dass der Täter sich zu, ich weiß nicht wie viel Prozent, ich habe es mal gehört, sich auch wieder an den Tatort begibt, ne? Ja. Um da einfach...
Weil der ja mitkriegen will, was so
was
passiert.
Was da los ist, genau, richtig.
Und eigentlich, ich folge ihr nämlich auch, weil so bekloppt, wie der sich benimmt, das könnte ja auch das Ablenkungsmanöver sein, nach dem Motto, na, ich habe ja alles im Griff, ich bin total gaga und okay, okay, okay. Und dass man da gar nicht unbedingt drauf kommt, dass er da was mit zu tun hat.
Ganz genau, richtig. Und jetzt überlegen Sie auch, wenn das alles der gleiche Täter ist, warum der sonst immer so einen Zinnober mit den Zetteln macht und warum der sich jetzt plötzlich, warum der jetzt eine Kamera klaut, ne? Und warum der jetzt auf einmal aus seinem Muster so ein bisschen ausbricht und die Dame beklaut und das auch noch in, also aber doch in einer ziemlichen geschickten Kleidung, weil es muss dann schon auch einer vom Movie Empire sein, weil das ja mit diesem Helm und diesem Outfit muss das schon auch jemand sein, der sich mit der Kostümierung auskennt, dass es eben auf sehr viele Bereiche zutreffen kann. Also es gibt dieses Kostüm in ganz, ganz, ganz vielen Bereichen des Movie Empire.
Und sie haben halt so eine Verdächtigenliste, die immer bunter und immer länger wird, weil sie sagen, okay, irgendwas hat Gabo wahrscheinlich damit zu tun. Und dieser Kettig und Velbercourt, der mit der explodierten Pfeife vielleicht. Und Dolores und Einstein und Lincoln, die beiden in dem Auto, die hinter ihnen hergefahren sind. Was haben die denn damit zu tun? Und sie merken halt, okay, dieser Täter ist extrem professionell, skrupellos und scheint einen sehr kranken Humor zu haben. Also so.
Ja, also da kommt schon ganz schön was zusammen, ne? Und als sie gerade so am Sinieren sind, gell, die sind gerade am alles zusammentragen, klingelt aber das Telefon. Judy geht ran und bekommt einen Anruf aus der Dschungelebene. Also es gibt ja auch noch eine, also die verschiedenen Ebenen im Movie Empire, eine Dschungelebene. Und das blaue Biest ist wieder aufgetaucht. Wir hören das zweite Mal nach langen Kapiteln vom blauen Biest.
Aber mehr erfahren wir auch nicht, weil da ist die Szene dann mit diesem Telefonanruf zu Ende und wir sind wieder bei Bob. Der denkt wieder an Alyssa und denkt, ach, da könnte ich doch noch mal vorbeischauen.
Ja, witzig. Also er ist schon so ein bisschen angefixt, ne?
Ich würde auch sagen, ja.
Also es ist schon spannend. Sie hat auf jeden Fall einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und sie haben aber vorher irgendwie noch Kontakt gehabt. Also Justus muss ihm noch berichtet haben über diese ganzen Sabotageakte.
Der hat SMS geschickt. Genau. Und jetzt macht er sein Handy wieder an. Das war ja die ganze Zeit aus, damit es nicht zwischendurch stört. Genau. Weil das hat er ja gelernt, ne? Das soll ja nicht im blöden Moment dann zwischendurch klingeln. Ja. Und jetzt kriegt er die ganzen Botschaften. Auch von Justus und die haben halt von allen Botschaften Fotos gemacht und die kommen jetzt bei Bob halt irgendwie an. Also er wollte zwar bei Alyssa vorbei, aber sieht auch im Garten, ach, ist keiner mehr da und ich glaube, der Karton liegt auch leer auf dem Rasen und man weiß es nicht, oder?
Ja, genau. Also da geht er weiter und sucht jetzt ein Internetcafé, um jetzt mal ein bisschen zu recherchieren, was es mit den Botschaften auf sich hat. Und er hat ja auch noch den Zettel in der Tasche, wo einfach nur Zahlen, Kombinationen, Buchstaben, erstmal relativ wirr aneinandergereihte Zahlen sieht man, ne?
Und ist das da schon an der Stelle, wo er denkt, es hätte ja auch mal leicht sein können?
Nee, ich glaube, doch, genau. Er sagt dann, das denkt er, genau. In dem Moment sagt er, wieder so ein Kauderwelsch, na super, irgendwas Verständliches wäre ja auch viel zu viel verlangt gewesen. Genau.
Genau, weil er hat es ja generell schon nicht so einfach. Jetzt ist er schon alleine unterwegs und jetzt auch noch so ein Kauderwelsch. Aber wir lassen ihn da jetzt hängen mit seinen Zahlen und Buchstaben und sind zack.
Im Szenenwechsel.
Wieder im Movie Empire. Und
genau.
Judy berichtet, dass dieses blaue Ungeheuer im Dschungel ja schon öfter gesichtet wurde, auch mal von Besuchern. Und sie sagt, das Mysteriöse ist, wir haben gar nichts Blaues in unserem Park.
Ja.
Also hier gibt's ganz viel, aber blau ist da mal nix. Mhm. So. Und dann überlegen sie sich, ach, dann gehen wir doch mal direkt im Urwald gucken.
Genau.
Und
treffen gucken, da auch jemanden, aber das ist, genau, der war ja damit dabei. Die anderen Augenzeugen mussten, aber ist es dann schon, wo die dann weiter müssen?
Ja. Also sie treffen Clark, der ist auch Wächter, genau. Und der berichtet, dass da eine Besuchergruppe in dem Park, also in dem Dschungel unterwegs war. Da sind auch so schöne kleine Überraschungen. Also normalerweise kann man da spazieren gehen, da sind so in diesem Dschungel sind so Überraschungen für die Besucher eingebaut.
Ja, mal so ein T-Rex, der einfach mal aus dem Gebüsch kommt, gell? Also ich würde mir das schon echt in die Hose machen, ne? Also ich liebe Jurassic Park über alles, gell? Also ich bin ein absoluter Jurassic Park-Fan, ja? Nach allen Regeln der Kunst, außer drei. Aber den zweiten Teil habe ich bestimmt 1000 Mal gesehen. Und 1000! Ja, auf jeden Fall.
1000 Mal.
Es ist schon wieder das Zitate-Dorett unterwegs. Genau. Und aber wenn ich mir vorstelle, dass da einfach mal so ein T-Rex aus dem Gebüsch kommt, puh.
Aber schön, ne?
Ziemlich cool.
Es wackelt mal so im Gebüsch ja. Und dann gibt's auch mit Lichtern und mit Geräuschen und so. Also da haben sie sich auch da tolle Sachen überlegt.
Absolut.
Also ich möchte auch unbedingt.
Ich will da hin.
Da möchte ich auch unbedingt hin. Und sie treffen sich mit Clark, der halt berichtet, die Besucher hätten ein blaues, löwenartiges Wesen gesehen. 4 Meter hoch, hat Hörner, Reißzähne und menschliches Gesicht.
Total sympathisch.
Und Justus weiß sofort, das kann nur ein Manticore sein.
Das ist wieder typischer Justus, gell? Also was auch sonst? Ja. Also was soll es denn auch bitte sonst sein?
Genau.
Er ist ja auch total verwundert, ist doch wohl ganz klar.
Ja, er ist nur ein bisschen verwundert, die Farbe ist
genau,
halt,
nur blaue also Manticore gibt es nicht, ne? Also das
blau
ist,
kennt er nicht, ja. Ist aber ein Menschenfresser.
Na, ganz sympathisch, das ist ja was für Peter wieder.
Genau, also das ist so ein richtiges Monster, so ein Anti-Peter-Monster, ja. Das finde ich halt irgendwie super.
Zombies sind okay.
Wollen wir an der Stelle schon über Manticore sprechen oder etwas später?
Nee, das muss doch gleich über Manticore sprechen, es ist der Name einmal gefallen.
Ja, Justus erklärt das ja auch total super. Also der sagt halt, ne, es ist ein griechisch-persisches Mythologiewesen, es ist nie blau, aber es ist sonst immer rot oder braun. Es ist der Inbegriff des Bösen, gewalttätig und sehr intelligent und heißt halt übersetzt auch Menschenfresser.
Genau. So.
Ja, also da bin ich ja schon voll dabei, ne? So, auf sowas stehe ich ja.
Das ist cool gemacht, ne? Also einfach dazu wissen, okay, ne? Also für Justus ist natürlich, also das vermutet man ja jetzt schon, ne? Sagt, okay, es sieht aus wie ein Manticore, ne?
Genau.
Aber Manticore
gibt's also. Manticore gibt's nicht, aber dieses mythologische Wesen gibt es durchaus.
Ja,
in der
na klar.
Geschichte.
Also, genau,
ne,
genau.
Das taucht
genau.
Immer wieder auf. Und das hat Justus sehr gut beschrieben. Zusätzlich kann man noch sagen, meistens hat es dann einen Schwanz eines Drachen oder auch eines Skorpions. Manchmal hat es auch Flügel.
Mhm.
Ganz oft wird es dargestellt mit 3 hintereinander gelegenen Zahnreihen.
Mhm.
Dann kann es wohl auch mit giftigen Stacheln aus der Mähne schießen. Es tötet mit Krallen, hat eine sehr laute Stimme, soll im indischen Dschungel leben und sich von Menschen ernähren, kann sprechen und ist intelligent.
Na Mensch, wenn sie den treffen, können sie doch mal fragen hier. Was bist du denn? Ja.
Genau, und dann sind wir eigentlich, dann gehen wir schon weiter durch den Dschungel. Wie gesagt, ich bin total verliebt in diesen Dschungel, ich muss da unbedingt
ja,
hin.
Ja, das ist irre.
Und finden, und dieser Clark war ganz pfiffig, der hat nämlich, es gab wohl Spuren und die hat er abgesichert, damit da keiner durchlatscht. Und schon ist wieder Nikki Dolores da und nervt rum.
Mhm. Und schon wieder an einem Tatort, also an einem anderen jetzt. Das hat jetzt mit dem Saboteur jetzt nichts zu tun, ne? Aber ja. Wieder ist Nikki Dolores da. Also der ist irgendwie immer da. Und sie stellen jetzt aber auch fest, während sie da durch den Dschungel streifen und auf den Spuren des Manticores sind, ja, dass jetzt auch der Andy mit seiner Zirkuserfahrung und auch Justus und Peter, schöne Reminiszenz an Rasende Löwe auch und an die Schwarze Katze nochmal, sich ja mit Raubtieren auch auskennen und dann auch schon sagen, dass an den Pfotenabdrücken, weil sie überlegen auch, ob es vielleicht ein Bär sein könnte, weil was kann so groß sein, ne? Sagt Andy aber nee, Bären können ihre Krallen nicht einziehen, das ist schon eine Katzentatze, ja, aber die ist halt riesig und nach Berechnung müsste das Vieh riesig sein.
3,5 Meter, 400 Kilo und so ein normaler, ausgewachsener sibirischer Tiger liegt bei 250 Kilo. Also das ist auch schon viel krasser.
Ist schon echt,
aber das ist halt scheinbar kein Vergleich. Und Andy sagt so, sieht aber alles echt aus.
Ja.
Also das ist nicht gefaked, nachgemacht. Genau, sie finden sogar noch also ein bisschen Fell irgendwo im Gebüsch, blaues Fell. Und es riecht nach
Großkatze. Ja.
Und das ist ganz spannend. An dem Moment kann ich ja nochmal sagen, also ich bin ja auch schon so echten Großkatzen begegnet, also keinen Manticoren in dem Fall, also ne, irgendwas in dem Bereich. Aber ich habe vor Jahren mal eine Reportage gemacht über einen Tierarzt, der in seiner Freizeit nicht nur Kleintiere behandelt, Hunde, Katzen, Meerschweinchen und so, sondern in seiner Freizeit hat er mit Tierparks gearbeitet, wenn da Großkatzen Probleme hatten und dann ist er da hingefahren und hat, weil das der normale Tierarzt oder der jemand vom Veterinäramt, die sind halt nicht auf Löwen oder Tiger spezialisiert und dann ist er durch ganz Deutschland gefahren und hat irgendwie immer kranke Großkatzen behandelt und da habe ich ihn eine Zeit lang begleitet und dann haben wir zum Beispiel halt auch mal einen Zirkus besucht, die viele Tiger hatten und also wenn dir so ein Tiger so nah kommt man auch im Zoo nicht wirklich ran. Also ich war sehr, sehr nah auch an den Gittern. Und wenn die dann einem so, wenn die mit vertrauten Leuten umgeben sind, also mit ihren Dresseuren zum Beispiel oder ihren Tierpflegern, dann machen Tiger auch zum Beispiel, was das machen, nur Tiger, dann pfeifen die so Luft zwischen die Lefzen, dann machen die so pff, ich kann das jetzt nicht gut, ich bin ja kein Tiger. Und das war schon spannend. Oder so ein Puma, der dann so irgendwie so 30 Zentimeter von einem vorbeiläuft. Und ich habe auch mal einen Löwen gestreichelt. Der war aber in Narkose. Da hatten sie eine junge Löwin zu ihm in die Praxis gebracht. Die hatte, glaube ich, irgendwas am Zahn. Da musste der da irgendwie was machen und sie in Narkose legen. Und da durfte ich mal so ein bisschen im Fell mal kurz so. Das cool. War sehr aufregend. Ja. Es fühlte sich leider nicht so kuschelig an, wie man immer denkt. Also das ist schon eher so
Die haben schon recht derbe Mähne, also oder Fell auch, ne? Also der hat jetzt keine Mähne gehabt, die Löwin, aber kann ich mir schon vorstellen, dass es jetzt nicht so flauschig weich ist, ne? Dass es schon
eher,
so ein bisschen
eher drahtig
ist, genau.
Und so ein bisschen, ja, das war es auch.
Cool.
Aber also toll, wenn man mal diese Pfoten einfach so in echt sieht, das sind halt, also selbst bei dieser Löwin, die war glaube ich, ein Jahr, da war die so, ja, wie so eine Untertasse.
Wahnsinn.
So groß war die Tatze und das fand ich schon groß. Und wenn man jetzt bei diesem Manticore.
Ja, also das ist ja. Ein riesen Abdruck, ne? Also das ist ja Wahnsinn. Da denkt man dann schon, ne? Und wenn alle sich auch einig sind, dass das echt ist und du erst dir nicht erklären kannst, dass das ein normaler Tiger, ein normaler Löwe, so groß der auch sein mag, solche Pfotenabdrücke noch keiner gesehen hat, dann ist
und
es schon
Andy ist ja
gruselig.
Wirklich Experte, ne? So mit Ratscha, dem Löwen und so, der kennt sich ja schon aus und der war ja auch schon nicht klein.
Richtig.
So.
Richtig.
Genau. Also auf jeden Fall dieses Viech.
Aber Peter sagt dann noch so schön, ne, als sie dann alles so ausschließen und sowas, gell? Also muss es, also es dürfte so eine riesige Raubkatze gar nicht geben. Und Peter sagt, also doch ein Manticore. Er ist so ein bisschen resigniert, ne? So,
ja.
Dann kann es ja nur noch das sein. Wenn alle anderen Sachen ausgeschlossen sind, ne, die Sherlock-Holmes-Methode, ne, dann ist es auch die unwahrscheinlichste.
Aber das gibt uns schon zu denken als geneigter Leserin, so dass man denkt, oh, jetzt wird's spannend. Mhm. Aber wir sind gar nicht so lange mit dem Manticore auch beschäftigt, denn
wir haben ja noch ein Rätsel zu lösen.
Richtig, wir müssen uns ja noch mit Giraffen irgendwie beschäftigen.
Es ist ja verboten zu fischen, während man auf dem Hals einer Giraffe sitzt. Das haben wir
so ist es.
Fast vergessen, aber dann fällt's denn doch wieder ein. Weil sie kommen aber durch irgendeinen Hinweis kommen sie doch drauf, gell?
Ja, sie sind irgendwie so baff von ihrer Entdeckung und ich weiß nicht mehr genau.
Peter sagt das. Peter sagt, wäre ja auch ziemlich seltsam, wenn der Saboteur ein Manticore nicht von einer Giraffe unterscheiden könnte.
Ah,
und da kommen sie dann auf
einmal,
die Giraffe.
Und da müssen wir jetzt zur Tarzan-Show, weil da ist doch eine Giraffe.
Ah, natürlich, Mensch, ist doch ganz klar.
Also alle rennen hin, Peter rennt vorne weg und versucht auch noch dieses Unglück zu vereiteln, indem er einfach mal den Tarzan vom Erklettern dieser Giraffe abhält.
Genau.
Und umnockt, so.
Man kann es richtig vorstellen, wie er da losrennt. Nein!
Genau, also Peter als Held gefällt mir sehr, sehr gut. Und was wirklich toll ist im Hörspiel, ist Tarzan halt Tarzan.
Ja.
Das ist super. Und das ist mir auch sofort aufgefallen. Ne?
Ja.
Man erkennt ihn, obwohl er gar nicht viel sagt. Ne? Aber der Tarzan in unserer Show ist halt der Tarzan aus TKKG.
Genau, Sascha Dräger hat hier die Sprechrolle übernommen. Und das passt, das ist so cool. Also solche kleinen Feinheiten. Das finde ich toll, dass man sich das gönnt, ne? Dass man einfach sagt, jo.
Das sind also liebevoll versteckte Easter Eggs, sag mal, ne? Ostereier.
Ja,
aber
ja.
Ich finde, also das, da hatte ich so auch immer wieder Spaß, solche Sachen für mich persönlich zu heben.
Richtig.
Also erst Andy und dann jetzt Sascha Dräger. Das finde ich echt super. Und während dessen erklärt Judy den überraschten Besuchern so, das ist ein Fan, der ich glaube, wir machen mal woanders weiter. Geht doch schon mal weiter und wir sammeln hier diesen seltsamen Fan irgendwie ein.
Super, finde ich total schön souverän gelöst, gell? So macht sich das für eine Chefkoordinatorin, gell? Das macht sie richtig gut. Und alle sind dann froh, dass sie das vereitelt haben, ne? Weil es hätte ganz schön was passieren können, wenn er da von der Giraffe gepurzelt wäre.
Oh,
die
ja.
War nämlich auch ziemlich hoch, ne? Also das war ganz schön was sie da verhindert haben. Und sie finden tatsächlich dann wieder eine weitere versteckte Botschaft. Also ein Briefumschlag und da ist die Botschaft drin, eine verschenkte Pralinschachtel muss mindestens 50 Pfund wiegen.
Finde ich super.
Geil.
Also je mehr Schokolade, umso besser. Aber na, seltsam ist es halt irgendwie schon.
Ja, und sie überlegen natürlich, und es gibt relativ viele Pralinen-Shows. Ne? Also ich muss ja ehrlich gestehen, dass mir sofort natürlich die es dann letztendlich auch ist, eingefallen ist. Aber da muss man halt die Filme wieder alle kennen, ne? Aber ansonsten haben sie da aber einige, die sie da aufzählen können. Und da musst du erstmal ja auch dich für eine entscheiden. Also ich kann schon verstehen, dass sie da erstmal den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, weil ja in vielen Shows diese Pralinschachteln vorkommen, ne?
Genau, und dann sind wir auch schon im nächsten Kapitel, da sind wir wieder aus dem Movie Empire, sind wir dann wieder noch tiefer drin, dann sind wir wieder in Judys Büro und da sollen jetzt die Jungs nach Hinweisen in den Akten suchen.
Genau, Bob stößt dazu, jetzt kommen sie endlich wieder zusammen, jetzt gibt es dann also eine Wiedervereinigung, ja, jetzt sind sie nicht mehr getrennt.
Und wir sind mittlerweile so bei Seite 100 ungefähr.
Es gibt dann keine weniger Szenenwechsel jetzt.
Nee, Bob war länger alleine, aber jetzt sind wir wieder zusammen und er berichtet auch, dass O'Keefe, also der Typ, bei dem Kettig gewohnt hat, nicht da war, aber er könnte ja der Verfolger oder der Saboteur sein.
Genau.
Und außerdem hat er auch noch gesehen, das, was da in der Wohnung lag, war wohl Einbruchs- und Sabotagewerkzeug, das waren nämlich irgendwelche
Brecheisen und Schneidbrenner.
So.
Genau.
Und deshalb überlegen wir, vielleicht ist Gabo ja doch der Drahtzieher der ganzen Geschichte. Mhm.
Genau, das könnte alles, kommt also alles wieder aufs Tableau. Und er hat auch recherchiert, das ist natürlich jetzt sehr spannend, er hat herausgefunden, dass diese scheinbar wirren Botschaften tatsächlich echte Gesetzesvorlagen aus den USA entsprechen. Also diese ganzen wirren Texte gibt es wirklich.
Und man meint ja irgendwie, das stimmt nicht. Aber doch, das kann man nachgucken.
Das ist so geil. Hast du auch eine Seite gefunden? Ich habe auch unglaubliche Gesetze in den USA. Wir können uns jetzt gleich betteln hier.
Das machen wir. Aber wir machen erst die Sachen, die es wirklich gibt. Also die Sachen, die hier in dem Ding sind. Also so, ich habe jetzt das mit der Pfeife stimmt. Man darf nicht rauchen nach Sonnenuntergang ich habe jetzt den Ort vergessen.
Connecticut? War das Connecticut? Nee.
Könnte Connecticut. Ach, doch, also Connecticut war das mit dem Handstand.
Ach ja, genau, das war das.
Aber in Connecticut dürfen Frauen am Sonntag nicht die Hand geküsst bekommen. Ja. Das habe ich stattdessen gelesen. Und die Feuerwehr darf auch im Brandfall nur 25 Meilen die Stunde schnell fahren.
Geil fand ich, was aber auch im Buch drin steht, weil er packt ja noch mal ein paar andere vollidiotische Sachen aus. In Memphis, Tennessee dürfen Frauen offiziell nur dann Auto fahren, wenn ein Mann vor dem Wagen herläuft und eine rote Fahne schwenkt, um entgegenkommende Autos und Fußgänger zu warnen.
Ja.
Autsch.
Willkommen.
Lass das bloß die Tante Mathilda hören, ne? Das ist geil.
Mich auch nicht. Da bin ich nämlich auch. Da hilft dann da auch keine rote Laterne mehr.
Nee, aber geil finde ich auch, das steht ja auch hier drin, in Troxel Beach, North Carolina, ist es Hurricanes gesetzlich verboten, die Stadtgrenze zu überqueren.
Ja, schreibt man das doch einfach immer schön in die Stadtordnung, dann haben wir auch mit Naturereignissen keine Probleme mehr.
Geil. Also wirklich.
In Chicago ist es wirklich so, dass verstümmelte Menschen tatsächlich ihre Wohnung nicht verlassen dürfen.
Krass, ne? Also, boah.
Und in Glendale, wirklich? Arizona, ist es verboten, rückwärts zu fahren. Und man darf auch nicht vom Giraffenhals aus fischen.
Genau, das ist in Chicago verboten. Also wer mal nach Chicago wollte.
Ach, in Illinois? Nee, in Illinois, glaube ich. Aber ist ja egal, ist ja eins verrückt wie das andere.
Das Verbot auf Giraffen zu angeln stammt wieder aus Chicago.
Ach so, ich hatte das bei Illinois.
Und in Idaho ist es inoffiziell ungesetzlich, eine Pralinschachtel zu überreichen, die weniger als 50 Pfund wiegt.
Ja, da bin ich aber mit bei den Idahoern. Ja. Also so, das ist ja, was ist denn das für eine Pralinschachtel?
Alles andere würde überhaupt keinen Sinn machen.
Dann können wir doch an der Stelle eigentlich weitermachen mit anderen lustigen amerikanischen Gesetzen. Oder wollen wir erst erklären, nö, das machen wir.
Nö, das müssen wir jetzt. Jetzt müssen wir uns hier betteln. Ich habe hier noch ein paar offen.
Eine du, eine ich.
Okay, los geht's.
Also ich fand sehr schön. In Alaska ist es streng untersagt, lebende Elche aus fliegenden Flugzeugen zu stoßen.
In Delaware ist es verboten, seine Frau mit Schimpfwörtern zu belegen.
Oh, was habe ich denn noch mit Frauen und Männern? Ah, in Arkansas ist es so, Männer dürfen ihre Ehefrau nur einmal im Monat schlagen bzw. verprügeln. Außerdem ist es illegal, den Namen des Staates Arkansas falsch auszusprechen. Also wir sagen nicht Arkansas, wir sagen Arkansas.
Okay.
Sonst kriegen wir in Arkansas richtig Probleme.
Mhm. In Spades, Indiana, ist es verboten, Konservendosen aufzuschießen, selbst dann, wenn man den Dosenöffner vergessen hat.
Ja, okay, also nie wieder Ravioli essen.
Oh Gott, das ist okay, ja, mach mal.
In Hayden, Arizona, ist das Ärgern von Schafen und Bullenfröschen verboten.
Oh Mann. Das ist auch geil. In New York darf man, aber das ist, ja, in New York darf man Frauen, die im Kino laut den möglichen Ausgang des Filmes diskutieren, ungestraft die Zunge herausstrecken.
Na komm, der darf man vielleicht auch mal auf die Finger
sagen,
hauen,
ja, das ist
oder
bisschen,
vor Schienbein treten.
Ist noch ein bisschen nett gemeint hier.
Wird ein Elefant in Florida an einer Parkuhr angebunden, wird die normale Parkgebühr entrichtet.
In Kalifornien benötigt man zum Aufstellen einer Mausefalle eine Jagdlizenz.
Ja, finde ich sehr gut.
Das ist auch geil. Also, da müssen die ja immer, wenn sie auf dem Schrottplatz mal eine Mausefalle aufstellen müssen, eine Jagdlizenz erwerben.
Ja, außerdem ist den Bewohnern von Kalifornien per Gesetz Sonnenschein garantiert.
Und dann ist es neblig in Rocky Beach, ist klar.
Ja, dann ist das verstößt das schon gegen das
Aber
Gesetz.
Aber sowas von, das kann ja wohl nicht wahr sein.
In Maryland darf man keine Löwen mit ins Kino nehmen.
Oh, toll. Ich wollte doch Leonidas mit ins Kino nehmen. Aber es ist ja auch kein ist ja nur ein halber Löwe.
In Mississippi Ratscha muss
draußen bleiben. In Mississippi ist es strafbar, sich über die Architektur öffentlicher Gebäude lustig zu machen. Also wenn man mal wieder ein Gebäude auslachen will, dann nicht in Mississippi, ne?
In Michigan ist es ungesetzlich, ein Stinktier auf den Schreibtisch des Chefs zu setzen.
Och,
ich habe das mit den Tieren, ich habe fast alles mit Tieren.
Ja, das ist geil. Ich habe in Pittsburgh, Pennsylvania, ist es verboten, im Eisschrank zu schlafen.
Oh, warte, was habe ich denn mit Schlafen? Mit Schlafen hatte ich doch auch irgendwas. Ah, in Brooklyn, New York, dürfen Esel nicht in der Badewanne schlafen.
In Utah schreibt ein Gesetz vor, dass man zwischen zwei Tanzenden noch Licht sehen muss. Das ist auch gut.
In Wilbur, Washington, ist es verboten, auf einem hässlichen Pferd zu reiten.
Das ist aber wieder Ansichtssache, ne? Also von 1 bis 10, wie hässlich ist das Pferd?
Das ist doch Geschmack, wie du Bob jetzt sagst.
Du warst doch letztens in Washington.
Ja, da habe ich nicht auf Pferden geritten.
In Washington ist es verboten, Bullen auf die Nase zu hauen. Ach, hattest du das Bedürfnis, einen Bullen auf die Nase zu hauen? Ist damit das Tier gemeint? Entschuldigung.
Ich glaube, ich würde weder das eine noch das andere machen. Das ist in beiden Fällen nicht gut für mich. In Virginia ist es übrigens verboten, eine Frau zu kitzeln. Und da sage ich nur, jawohl, das macht man nicht.
Das ist gemein. Oh, das ist hier auch krass. In Illinois dürfen Frauen, die mehr als 90 Kilo wiegen, nicht in Shorts reiten.
Oh, sowas Ähnliches habe ich auch. Nicht in Shorts. Warte mal, ich hatte was mit dem Badeanzug. Wo ist denn der?
Oh, das ist auch
warte,
fies.
Warte. Ah, Kentucky. Frauen dürfen im Badeanzug nicht auf die Straße, außer sie wiegen weniger als 42 oder mehr als 92 Kilo oder sie sind bewaffnet.
Sie sind bewaffnet, ist gut. Für bewaffnet habe ich auch was. In Georgia darf man während eines Picknicks keine Feuerwaffen benutzen. Schade.
Mehr Stichwaffen vielleicht.
Ja.
In St. Louis, Missouri, darf die Feuerwehr Frauen nur aus brennenden Häusern retten, wenn sie vollständig bekleidet sind.
Ach, schön. Also den Ausflug fand ich jetzt gut.
Also oh, ich habe noch einen schönen. Warte mal, in New Jersey ist es während der Fischfangsaison Männern verboten zu stricken. Und in Wyoming dürfen im Juni keine Hasen fotografieren.
Das habe ich auch gesehen. Das war hier gleich bei mir das erste. Das fand ich auch geil.
Also ja. Also das sind noch lange nicht alle. Also ihr könnt
ja,
gerne
Boden.
Da gebt einfach mal an irgendwie irre Gesetze aus. Amerika, USA, da findet ihr ja. Internetseiten mit bekloppten Sachen.
Das ist wirklich
großartig.
Und es
ist ja nicht nur, dass die Sachen uralt sind. Also ich habe zum Beispiel was gefunden, dass es mittlerweile in Hawaii neu ist, seit 2017. Hm. Wer in der Öffentlichkeit beim Überqueren der Straße ein Smartphone benutzt, muss mit einem Bußgeld von bis zu $99 im Wiederholungsfall rechnen.
Mhm.
Weil sich da die Verkehrsunfälle so häufen.
Ja.
Von daher
das ist ja vernünftig, ne? Also das ist ja total schön.
Das ist uns jetzt vernünftig. Vielleicht sagen die in 200 Jahren so.
Ach so, ja, genau. Was ist ein Smartphone? Wir haben das alles hier im Kopf. Ja, auf jeden Fall ist es schön, dass wir herausgefunden haben, dass es alles wirklich echte Gesetzesvorlagen sind und wie fantastisch die doch auf diese Filme-Dings passen. Ne? Also wie gut ist der Saboteur, ne? Das sich genauso zurecht zu konstruieren, dass es eben aber auch schön zu diesen ganzen Shows passt. Also das finde ich schon sehr schön zurecht ausgedacht, ja. Und Er findet gleichzeitig auch heraus, weil während die da in diesen Akten recherchieren, findet Bob noch heraus, dass man ja auch zwischen diese wirre Zahlen- und Buchstabenkombination vom Kettig ja auch mal ein paar Trennstriche einbauen könnte. Und schon ist das Ganze mal eine Bank in Glendale. Und es gibt dem Ganzen noch mal eine ganz andere Wendung, dass diese Werkzeuge ja vielleicht ja gar keine Sabotagewerkzeuge waren, sondern Einbruchswerkzeuge. Die wollen in die Bank einsteigen.
Ja. Also es klärt sich so einiges.
Bob ruft Cotter an und setzt den gleich darauf an. Und dann geht es erstmal weiter, dass sie noch weiter nach den Verdächtigen sinnieren. Und auf einmal Justus eine SMS kriegt. Jetzt war ich sehr verwundert. Ging es dir auch so? Wer hat Justus geschrieben?
Stimmt. Normalerweise schreibt Jeffrey doch immer Peter. Vielleicht ist es ein Herr Buchner. Vielleicht haben sie da einen Fehler gemacht und sie wollten eigentlich Peter schreiben.
Ja, vielleicht hätte Peter die SMS kriegen sollen, weil Jeffrey schreibt Justus eine SMS, dass sich das Mercury
richtig... Aber vielleicht wollte er Justus irgendwie warnen und nicht direkt Peter anschreiben, weil es geht ja auch um Peter.
Das ist natürlich schlau.
Dass er ihm das irgendwie schon beibringt oder so, ja, nicht, dass Peter sofort ausflippt.
Das stimmt. Das ist eine coole Idee. Das könnte tatsächlich
also
so
Fakt
sein.
Also Fakt ist auf jeden Fall, Jeffrey hat was im Internet gefunden oder in den sozialen Medien. Ne? Mhm. So habe ich das jetzt interpretiert. Ja. Und zwar wissen wir jetzt, kommen wir jetzt dahinter, wer Lincoln und Einstein sind.
Ganz genau. Das sind nämlich Tyler Gilchrist und Graham Lee, die aus der 12. sind und einfach eine Wette laufen haben. Und gesagt haben, jo, wir heften uns mal an die Fersen, mal gucken, wie lange, bis wir auffallen und stellen dabei lustige Videos ins Internet von den verdutzten Gesichtern von den 3 Fragezeichen oder in dem Fall von den 2 Fragezeichen, weil ja Bob nicht dabei war. Und sie auch natürlich auch nur mehr Peter gefilmt, weil der ist ja nun auch gefahren, ne? Also es kursieren jetzt Internetvideos von den beiden oder von Peter, ja. Und da kam jetzt eine schöne Formulierung, dafür muss ich Herrn Buchner auch ein bisschen adeln, finde ich total niedlich, als er geschrieben hat, nach Darstellung der beiden haben sie uns ganz bequem über mindestens 20 Meilen hinweg verfolgt, ohne dass die verschnarchten Tranfunzeln auch nur das Geringste mitbekamen. Ist das ein süßer Ausdruck? Tranfunzeln?
Ja, aber es stimmt ja nicht, die haben ja schon gemerkt, dass sie verfolgt wurden, aber... naja, auf jeden Fall war es halt eine Wette und deshalb waren die beiden halt auch maskiert und die wollten die 3 Fragezeichen halt irgendwie auf die Schippe nehmen und ja.
Genau, das ist aber so eine kleine Szene, die im Hörspiel überhaupt gar keine, das kam doch überhaupt nicht vor, oder?
Nee, und die haben sie halt komplett rausgelassen, was auch geht.
Ja, absolut.
Weil es sind schon wieder zwei Figuren, die wir eigentlich, die das fast zum Überlaufen bringen, weil es ist einfach unglaublich viel. Aber es ist halt insofern nett, dass diese Sache nochmal aufgegriffen wird. Denn diese, wenn wir nochmal in die Szene gehen, als Peter und Justus im Auto sitzen und Justus sagt, fahr schön weiter geradeaus und nach vorne gucken, ich versuche die mal irgendwie zu fotografieren, diese, während die uns überholen. Und Peter dann ganz starr und konzentriert nach vorne auf die Fahrbahn guckt und versucht, dieses Auto zu lenken. Und das haben die anderen halt gefilmt.
Ja.
Und naja, es wird halt beschrieben mit Peters Klo-Gesicht, weil der wohl irgendwie so aussieht als...
Genau, ganz angestrengt.
Also da hat man viel zum Schmunzeln und dafür liebe ich dann halt auch wieder die Bücher und finde es schön, dass es gar nicht im Hörspiel ist, sondern dass ich das noch entdecken darf im Buch.
Genau, dafür sind die immer schön, so kleine Mäzen, ja.
Ja. Ja, und diese Geschichte mit den US-Gesetzen, das ist schon cool, dass das dann sozusagen die Auflösung, also wir wissen ja noch nicht genau, was das eigentlich zu bedeuten hat, aber wir wissen jetzt wenigstens, dass es aus irgendwelchen alten, veralteten US-Gesetzen stammt,
Richtig.
Diese Botschaften an den Sabotagetatorten.
Genau.
Und da sind wir dann schon in der im nächsten Kapitel, keine Polizei.
Richtig. Jetzt ist es so, dass der Direktor ja keine Polizei überhaupt einschalten will. Da will das ja sowieso alles erstmal ein bisschen bedeckt halten. Und das wollte er ja die ganze Zeit schon nicht. Hat das alles sehr, hat er auch die bestohlene Dame, diese ältere Dame da auch bestochen, dass die keine Anzeige erstattet. Das hat eine Aufwandsentschädigung. Ja, hat er da so ein bisschen, ne? Sie müssen da jetzt nicht die Polizei rufen. Und sie schauen sich jetzt nochmal die Überwachungsvideos an, weil die Kamera haben sie natürlich nicht mehr, aber es gibt ja genug Überwachungsvideos und sie versprechen sich jetzt davon, dass sie vielleicht auf den Überwachungsvideos sehen, was sie wohl anscheinend ja gesehen haben muss, weil der Saboteur ist ja irgendwie aufgehuscht worden und müssen ja irgendwas entdeckt. Sie muss irgendwas aus Versehen fotografiert haben, ne? Und das wollen sie nachgucken und sehen aber dabei den Manticore. nochmal wieder auftaucht auch in den Videos. Ne? Und dann sehen die auch, dass der meistens immer so gegen Mitternacht aufgetaucht ist, aber es kommt, glaube ich, erst später mit der Mitternacht, dass sie das den Zeitstempel sehen. Die sehen einfach nur, dass der Manticore da auftaucht und wirklich riesig ist und sich da irgendwie wegbewegt. Und für Justus ist aber klar, das kann nicht echt sein, das ist nur inszeniert, vielleicht auch mechanisch oder irgendwas, ne? Also, aber nein, das nicht, die waren sich ja einig, dass er echt ist, ne? Aber dass es irgendwie nur verkleidet ist, das kann kein Manticore sein.
Und klar wird jetzt auch, also so, sie beschließen dann, wie der Tag noch so weitergeht. Also der Park schließt jetzt.
Ja.
Und sie wissen, okay, jetzt haben sie ein bisschen Schonfrist bis morgen früh um 9, weil dann geht's wieder los. Und bis dahin müssen sie irgendwas finden im Archiv oder in den Unterlagen. Und sie rufen dann auch bei ihren Eltern an und sagen, sie übernachten da im Movie Empire bei Andy. Und da gibt's auch ein Sofa, da kann man auch schlafen. Und dann wollen sie jetzt die ganze Nacht irgendwie weiter Videoaufzeichnungen gucken und in den Unterlagen stöbern.
Ach, das finde ich super, ne? Das hat so richtig auch so ein Feeling, ne? Die bleiben da jetzt da nachts in dem Park und dürfen da jetzt noch weiter recherchieren und sich die Videos angucken und alles, ne? Und genau, und kommen dann im nächsten Kapitel, was Gabos Geheimnis heißt, da schon mal hinter die ersten Sachen.
Wir klären nämlich da das nächste Rätsel. Das ist nämlich ganz nett. Kotta ruft nämlich an und sagt mal Bescheid.
Genau, alle können schön mithören. Der sagt dann, dass die sich zu der Wohnung aufgemacht haben, zu O'Keefe, und haben da Kettig und ihn auf frischer Tat ertappt und kommen dann auch zu dem Schluss, Sophie hat sich schon ergeben, dass eben da die versteckte Beute von damals in diesem Schließfach sich befindet und sie die da
jetzt... das müssen wir noch mal genau erklären.
Ja.
Also Gabo in die schwarze Katze hat ja, das war ja ein Einbrecher, der ist ja als Fliegenmensch, konnte der Wände hochgehen und hat halt überall immer... eingebrochen und geklaut. Mhm. Und es gab halt eine Beute, und zwar ging es nicht um die in der schwarzen Katze, sondern es gab eine Beute von davor, die wurde nie gefunden. Und das war die Ohio-Beute aus Ohio, aus einem Raubzug in Ohio. Und das war richtig viel und die wurde nie gefunden. Und deshalb glauben die jetzt, das war in dem Schließfach. Das hat er da kurz bevor er in den Knast ging noch schnell eingeschlossen, damit es erstmal sicher ist und er in den Knast gehen kann. So.
Genau.
Und das ist jetzt aber im Buch total gut erklärt, wo man denkt, ja, aber wenn Gabo doch den Schließfachschlüssel hat oder sagt, das ist mein Schließfach, kann er auch zu Kettig sagen, hol das mal, weil er hat jetzt Angst, dass andere Räuber ihn in seiner Zeit, wo er jetzt im Knast sitzt, irgendwie ihm die Beute abnehmen. Aber er kann Kettig nicht hinschicken, weil man nur persönlich vorbeikommen darf, wenn man das Konto eröffnet hat oder das Schließfach. Und da Kettig ja noch, da Gabo ja noch im Knast sitzt, kann Kettig nicht einfach so vorbeispazieren mit so einer, wie wir sagen würden, mit einer Vollmacht.
Ja, genau.
Und deshalb meint er halt mit O'Keefe, dann brechen wir da ein.
Genau. Was aber ganz erfolgreich jetzt vereitelt wurde, ne?
Richtig.
Das können sie sich abschminken.
Also, die Nummer mit Gabo ist durch. Kotta ist auch ganz stolz auf seine 3 Fragezeichen und sagt sogar, ja, er soll auch nochmal Dank vor den Kollegen ausrichten.
Aus Glendale, ne? Ihr habt uns da einen guten Dienst erwiesen, ne? Und die Grüße werden erwidert und dann freuen sie sich, dass sie mal wieder dem Gesetzeshüter geholfen haben. Ne? Und damit ist schon mal ein großes Kapitel Haken dran. Ne? Wir haben jetzt
Deckel drauf. Jetzt können wir uns ja lustig der Manticore-Jagd widmen. Das machen wir auch, denn Peter guckt weiter schön Videoaufzeichnungen und merkt, der hat einen Zeitplan. Der kommt da immer um Mitternacht, streunt er da rum und
genau.
Und dann gehen sie da auch wirklich hin.
Ja.
Und da ist ein Nachtwächter, der heißt Callister. Und das ist toll, weil der ist auch bewaffnet. Also jedenfalls.
Ja, genau, das ist nämlich auch so schön, weil Peter macht sich ja auch Gedanken, sagt, wenn wir da jetzt wirklich in den Dschungel gehen, dann sagt Judy, nee, da ist der Callister da, der hat ein Gewehr und dann zur allergrößten Not kann der uns verteidigen. Und dann ist der Peter auch ein bisschen milde gestimmt. Und dann teilen sie sich wieder auf.
Ja, obwohl Peter auch sagt, hoffentlich wirken Kugeln gegen Manticore.
Ja, er macht sich ja immer noch über das mystische Fabelwesen Sorgen, ja.
Ja, das auch zu Recht. Also, wir sind ja noch nicht so weit, dass wir wissen, was es ist. So, genau, sie teilen sich auf im Dschungel, nächstes Kapitel, das auch das blaue Biest heißt.
Genau, jetzt haben wir diesen unseren Titel des Buchs im Kapitel. Und sie teilen sich auf, haben aber Funkkontakt und man kann sich so richtig schön vorstellen, wie sie da jetzt da so lauern und gucken, ne, und wie aufregend das ja dann auch schon ist, weil das könnte ja jeden Moment um die Ecke kommen. Und wie es auch sein soll, Peter sieht das Monster und sagt, es ist jetzt hier. Ja, und Justus eilt ihm quasi zur Hilfe und Justus natürlich rotzencool, ne, sagt hier, was willst du denn, gell, leuchtet es an, ne, und sagt, hallo Miezekater. Das ist ja auch süß.
Sehr geil, mein Lieblingszitat, hallo Miezekater, Bombenszene, wo
geil,
ich denke,
oder?
Boah, der
mal wieder auf Nachtausflug.
Krutzpe.
Hammer.
Und der Manticore denkt, ach, den fresse ich jetzt zum Frühstück. Also er springt Justus wirklich an und wirft ihn zu Boden und dann atmet der ihn an. Also wenn dieses, was ich euch vorhin von dem Tiger beschrieben habe, vielleicht macht er auch so.
Also wirklich, ja. Und vor allen Dingen der mit seinen Riesenpranken, und Justus bleibt ja die Luft weg. Der kriegt ja richtig, also das ist ja, der fällt ja hin und dann sieht er Sternchen und der wird dann so da zu Boden gerissen. Der hat eine Nahtoderfahrung, der Gute.
Ja, habe ich mir auch aufgeschrieben. Zack.
Nahtoderfahrung, Ausrufezeichen.
Tante Mathilda, Onkel Titus, seine Eltern. Ich habe ja auch Nahtoderfahrung, 4 Ausrufezeichen.
Ich habe mir dann noch hingeschrieben, das ist ja wie bei Harry Potter in der Hiccup, als er seine Eltern sieht. Ne, ich dachte, das war so gerade voll die Szene, wo der Harry in den Spiegel sieht und seine Eltern sieht, da so das erste Mal. Und dann auf einmal Justus seine Eltern sieht, der ja gar nicht so viel Erinnerung ja an seine Eltern hat, ne, weil die ja verunglückten, als er so 5 war oder so. Gell? Aber er sieht da seine Eltern im Angesicht des Todes, bevor er
von
dem...
Ja, das würde ich wahrscheinlich auch sehen, wenn mich da so ein Riesenvieh zu Boden streckt und mich anatmet. Aber Justus sagt noch, ich glaube nicht an dich.
Das ist auch niedlich. So voller Verzweiflung. Ich glaube nicht an dich, dich gibt's nicht. Ja, und dann holen wir schon aus der Ferne den Befehl, Leonidas.
Ja, aber wir müssen auch noch sagen, also das ist ja auch mein Held. Peter kommt noch mit
dem Ast angerannt. Der kommt mit dem Ast angerannt. Der will den das blaue Biest noch umboxen, ja.
Ja, nein, und dann kommt natürlich ja aus dem Hintergrund der Befehl Leonidas zurück. Und es taucht ein neuer Mann auf, um die 50, graue Haare, Vollbart, Overall.
Ja.
Und sagt, bitte nicht schießen. Der ist lammfroh.
Ja, süß, Gabby. Wie unbedarft er das sagt. Ne?
Miezekater ist ganz lieb.
Also
genau.
Wirklich, der macht nichts. Der will nur spielen.
Ja gut, Justus hat ihn geblendet mit der Taschenlampe.
Absolut, der wollte nur auf das Licht, ne? Und der hat sich ja nur da angeblendet gefühlt und
Und Wächter Callister kennt diesen Mann auch und sagt, ach, das ist doch der Lionel Pengrim. Der ist gleich meine Ablösung hier im Nachtdienst.
Ja, so ein Zufall, ja.
Man kennt sich. Und dieser Pengrim erzählt ganz stolz und berichtet von seinem Leonidas und sagt, ja, das ist hier mein Manticore, guckt mal.
Guck mal, wie schön ich den zurecht gemacht habe. Das ist schon mal ganz schön aufwendig, ne, das hinzuarbeiten. Das Weggehen geht viel leichter.
Und also das ist halt so geil,
also
weil Justus sagt, okay, könnten Sie uns an dieser Rückverwandlung auch noch irgendwie teilhaben lassen? Und und dann sagt er, ach, dann schnalle ich das hier mal ab.
Klar, der puzzelt den da ab, ne, macht da alles, ne, Maske weg und Schwanz abschneiden.
Und der hat richtig viel Zeug an sich, ne, also der hat halt auch so Schulterplatten, ganz viel im Gesicht, dann hat der noch einen extra Schwanz, also so.
Also Wahnsinn, ne, also was für aufwendig, ne, und den dann auch immer die ganze Zeit so blau zu färben und.
Ja, das habe ich nicht verstanden, also wäscht der den dann jeden Tag?
Ja.
Also da hat mein Logik-Learn einmal gesagt, so, hallo, ich habe erst gedacht, vielleicht haben sie das im Buch erklärt, dass der irgendwie mit einer Lampe angestrahlt wurde.
Das wäre cool
gewesen.
Du kannst
doch nicht jeden Tag, kannst du den doch nicht anspielen
Also das
tönen.
Ja, also eben, das ist ja jetzt auch nicht ganz so fellschonend. Der
ist dauerhaft gefärbt vielleicht, weil das, wenn er das jeden
Abend
macht.
Das kann natürlich auch sein, dass er den komplett gefärbt hat, ne? Und dann sieht er eben jetzt nur noch so aus, wie er aussieht, ne? Es wird auch gar nicht beschrieben, dass der dann als Tier, was er ja ist. Jetzt ist natürlich vollkommen klar, Mensch, wenn es kein Tiger ist. Und kein Löwe. Dann ist es natürlich ein Liger.
Boah, und da könnte ich Justus ja so wieder.
Also wirklich.
Das weil er so nach dem Motto, alle, also man ist wieder doof.
Genau.
Weil das muss man ja wissen.
Richtig.
Also wusstest du vorher, was ein Liger ist?
Ja, also ich kannte Liger schon, weil ich das auch mal im Fernsehen gesehen habe und auch die wahnsinnig faszinierend finde, diese Tiere. Ja.
Aber wenn man das nicht, also gut, wenn man das einmal weiß, vergisst man das auch nicht mehr.
Richtig.
Aber ich wusste, bevor ich dieses Hörspiel hörte, nicht, was ein Liger ist.
Ja.
Und wir müssen auch nochmal erklären, was denn jetzt ein Liger ist. Denn ein Liger ist die Kreuzung eines männlichen Löwen und eines weiblichen Tigers.
Jawohl.
Und die gibt es halt wirklich. Die sind zwar wirklich super selten, wie Justus auch sagt, aber die gibt es. Und es sind halt die größten Katzen der Erdgeschichte.
Ja.
Die werden wirklich riesig, diese Viecher.
Also ich finde das immer faszinierend, dass wenn man das mal googelt und das mal sich anguckt. Ne? Also ich finde das jedes Mal wieder Wahnsinn. Das ist irre, wie riesig diese Viecher sind. Wenn man sich jetzt wirklich vorstellt, dass der den auch noch blau angemalt hat und den auch noch mit so Kostümen und dann die Hörner, der wirkt ja gleich noch größer, ja, mit seinem ganzen Geschnalle, also Wahnsinn.
Ja, aber dass es die halt wirklich auch gibt. Also so, und das gibt, es gibt die halt nur, weil die so, weil die gezüchtet wurden.
Ja,
also
genau.
In freier Natur gibt es die nicht, weil Löwen und Tiger woanders leben auf dieser Welt.
Genau,
die einen
die
in Asien, die
nicht.
Anderen in Afrika, die treffen sich im wahren Leben nicht, außer halt in Tierparks. Also da ist es vielleicht mal aus Versehen so weit gekommen oder dass es halt durch den Menschen forciert wurde.
Ja.
Und es gibt halt sehr wenig, weil auch die Geburt ist sehr kritisch für die Mutter. Mhm. Oft haben die Geburtsfehler, die werden auch in der Regel nicht wirklich alt, auch wegen ihrer Größe.
Klar.
Und in der Regel sind die männlichen Liger auch unfruchtbar.
Ja, und es ist halt auch wirklich wahnsinnig unnatürlich, ne? Und schon auch wieder grenzwertig, ne, überhaupt solche Experimente zu machen. Aber das
da hat der Mensch halt wieder, ne,
ja,
noch größer und wir kriegen
genau.
das irgendwie hin. Und ähnlich wie dieses Wort Liga, das ist ein Schachtelwort aus L für Löwe und Iga für Tiger. Es gibt wohl auch noch ein Töwe, da ist die Mutter der Tiger und der Vater der Löwe. Und so unnatürlich ist halt auch eigentlich dieses Tier, was dabei rauskommt. Aber das könnt ihr echt mal googeln, ihr könnt euch mal Fotos angucken. Diese Tiere sind überdimensional.
Wahnsinn. Also es sieht immer aus wie eine Montage, wie eine Fotomontage. Ne? Aber es ist tatsächlich
in dem Moment,
echt,
wenn man Menschen daneben sieht,
ja,
so als Vergleichsmoment, merkt man plötzlich, was ist das? Also von daher ist es gar nicht so übertrieben, obwohl vielleicht 3,5 Meter vielleicht schon, aber.
Ja, so in der ganzen Gänze, ne, wenn der sich so richtig auch lang
wenn
ist.
Der auf dem
ne?
Schoß, wenn der auf dem Schoß sitzt und auf dem Sofa, dann hast du keinen Platz mehr.
Ja. Aber den kann man wenigstens mit ins Kino nehmen, ist ja kein astreiner Löwe, also. Ich nehme meinen Liga mit ins Kino.
Genau,
sag
doch mal
heute Liga-Abend hier.
Aber es wäre nett, wenn ihr hinten sitzt, dann, damit man vorne noch was sieht.
Genau. Komm, Leonidas, wir gucken 3 Fragezeichen im Kino.
Ja, genau, und so redet der halt auch mit seinem Leonidas.
Also wirklich, also der ist schon, also da haben sie auch gut gezeichnet im Hörspiel. Da merkt man auch, wie irre der auch eigentlich ist, ne? So voll verstrahlt, ne? Oh, und der sollte doch eine Attraktion werden. Ich habe ihn doch extra blau angemalt, wie die Farben des Themenparks. Weil der hat nämlich seinen eigenen Zoo und das läuft nicht. Und der wollte ein bisschen Werbung machen und wollte den als Attraktion eigentlich im Moviepark etablieren. Das ist ja eigentlich ganz ehrenwert, gell? Er wollte ihn halt zeigen der Welt.
Ja, aber irgendwie wollte die Welt nicht. Also jedenfalls der Direktor hat gesagt, so mit Tieren, mit so verlausten Viechern machen wir hier gar nichts und so.
Ja.
Ne, wir haben hier wir sind kein Zoo, wir machen hier lebendige Fantasien und
es ging
deshalb kam er ja auf die Idee, ach, wenn ich meinem Liga jetzt noch irgendwie ein geiles Kostüm verpasse, dann habe ich ja quasi lebendige Fantasie. Das ist ja gar nicht so.
Es ist gar nicht dumm gedacht. Es ist total.
Aber irgendwo, ich kann das total nachvollziehen,
ja,
auf diese verschrobene, wirre Art. Und ich finde auch, ich finde den halt auch total nett.
Ja,
diesen Penguin.
Ja, also er ist schon so total liebenswürdig einfach, ne? Und so ganz unschuldig. Ne? So
ja,
genau,
unschuldig.
Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich habe doch nur meinen Liga hier Gassi geführt. Was wollt ihr denn von mir?
Und er ist total nett und der soll der neue Superstar vom Park werden. Und deshalb habe ich ihn auch blau angemalt.
Genau, weil es die Farben vom Themenpark sind, ganz klar.
Also
er hat voll den Plan, ne? Aber letztendlich geht er dann trotzdem. Da kommen dann die Männer mit den Jacken, ne? Also trotzdem muss er irgendwie mal auf seine Zurechnungsfähigkeit wird noch überprüft. Also er wird schon noch und der Leonidas kommt natürlich in einen Zoo zu anderen Wildkatzen, wo es ihm dann gut
und wo
geht.
Er auch mehr Platz hat. Und da
ja,
finde ich das schon ganz gut, dass dann
ja,
halt die Behörden kommen und den Leonidas. Eigentlich ist es traurig, aber irgendwie ist es auch ganz ganz gut. Und bei Lionel Pengrim guckt man halt mal, wie es dem so geht. Der
ja,
kriegt scheinbar auch ein bisschen Hilfe.
Ja.
So, aber da wissen wir auch, Akku, okay,
wir
diese Manticore-Nummer. Wir haben wieder einen Haken, weil auch diese Manticore-Geschichte können wir ja zu Peters Erleichterung auch mal als abgehakt.
Gott sei Dank doch kein Manticore.
Was ein Glück. Und auch ein Glück für Justus, ne? Der
ja,
hat ja alles auf eine Karte gesetzt.
Also
ich glaube nicht an dich, auch wenn du mir es ins Gesicht atmest.
Schon wieder, ne? Also Justus manchmal wieder sich dann doch überschätzt, ne? Also wir haben dann doch wieder mal so einen Dämpfer. Ich meine, es wird ihm jetzt auch nicht viel ausmachen und deswegen geht er in der nächsten Folge wieder los und sagt, ich kann das, ich habe die Coronis, ich mache hier, was ich will.
Ich glaube nicht an
ich
dich.
Ich glaube
jetzt
nicht
bist du weg.
An, genau. Ne? Also er wird wahrscheinlich keinen Lerneffekt daraus erzielen, aber es ist mal wieder ein schöner Dämpfer. Es ist mal schön, den Justus mal auch in so einer Situation wieder zu erleben, wo er einfach mal nicht recht hat, wo einfach wirklich mal die Kacke am Dampfen ist, auch wenn es nur für einen Moment ist.
Aber vielleicht kann man sich auch was abgucken, weil der einfach so mutig mit
ja,
seiner Überzeugung ist
ja,
und sagt, nein, also das
ja,
nach den Gesetzen der Logik, das
ja,
kann nicht sein.
Ja.
Und dieses Ich glaube nicht an dich ist ja fast schon.
Das ist wie so ein Mantra.
Ja,
ja,
ich glaube nicht an dich.
Ja.
So.
Ja.
Und genau, und jetzt entpuppst du dich als irgendwas Harmloses. Naja gut, ein 3,5 Meter großer Liga. Weiß ich nicht, aber gut, es ist wenigstens keine Fabelgestalt.
Ja. Aber dessen ist er sicher auch sicher, ne? Also das ist ja egal was. Also es kann ja nichts kommen, was da daran rütteln könnte. Ne?
Nein, das nicht. Aber natürlich hätte der Liga ihm trotzdem den Kopf abbeißen können.
Auf jeden Fall, klar. Der hätte ihn sofort niedermachen können. Ne? Kann auch Glück haben, dass der nett war. Der Leonidas, ja. Gut erzogen.
Mann. Also auf jeden Fall, puh, da können wir jetzt durchatmen. Aber was ganz schön ist, ich glaube, das steht sogar wörtlich auch im 18. Kapitel, Achterbahn der Gefühle für unsere drei Fragezeichen.
Ja, das stimmt. Das ist auch tatsächlich so. Ne? Weil jetzt geht's ja, jetzt atmen wir gerade durch. Jetzt ist alles noch schick, aber wir haben ja noch ein Fragezeichen offen. Und jetzt heißt das vorletzte Kapitel, die Zeit läuft ab. Weil wir haben ja immer noch ein Rätsel. Ein nächster Anschlag muss verübt werden.
Ja,
wir
wissen noch nicht, wer das war. So ein irrer Saboteur läuft da rum und wer weiß, was als nächstes in die Luft fliegt und abbricht und keine Ahnung, wer da ist. Also das kann ja wirklich gefährlich werden.
Jetzt müssen sie noch
Mitarbeiter und Zuschauer.
Richtig.
Und sie gucken halt jetzt immer noch weiter, ne? Immer noch weiter Videomaterial.
Richtig. Und sie müssen jetzt wirklich herausfinden, was hat jetzt diese Frau gesehen? Ne?
Ach so, genau. Was hat sie fotografiert ihrer Kamera? Also genau. Sie kommen auf die Idee, dass sie ja was fotografiert haben könnte und deshalb der Saboteur denkt, oh, ich muss die Kamera klauen.
So ist es.
So, und dass die Frau gar nicht gemerkt hat, was sie da fotografiert, ist so ein bisschen, es gibt eine TKKG-Folge, da geht's auch um so eine geklaute Kamera von Klößchen. Da hat er nämlich ein Pärchen fotografiert und die hätten halt sonst so getan, als wenn die sich nicht kennen. Mhm. Und er hat sie fotografiert.
Ja. Das kommt ja öfter
auch
mal vor.
Und da wurde
auch
die Kamera geklaut. Aber genau. Geklaute Kameras, stimmt, haben wir ja im Drei-Fragezeichen.
Ja, bei Skateboard-Fieber zum Beispiel, wo Peter die Kamera geklaut wird, weil er da das fotografiert hat, wie die den USB-Stick übergeben haben.
Stimmt, wo er eigentlich die Möwen fotografieren
wollte.
Ganz
genau.
Ne? Und in der Name der unsichtbare Gegner, da wird Bob die Kamera geklaut.
Ja.
Von dem Nachbar von Opa Peck.
Ja, genau.
Von Mr. Snabel.
Ja, stimmt, genau.
Und der klaut ja nicht nur Rosenbüsche und so, der klaut ja auch Kameras.
Der klaut auch Kameras, der klaut alles. Ja.
Also auch hier geklaute Kamera und sie gucken sich dann das Videomaterial vom Park an und kommen dann darauf, dass bei der Forest Gumshow jemand unterwegs war mit Helm.
Richtig. Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man kriegt. Ne? Also es war sofort meine erste Assoziation, aber ich verbinde mit Pralinen-Schachtel auch immer Forrest Gump. Ne? Also klar gibt es bei Charlie in die Schokoladenfabrik und bei Bridget Jones Schokolade zum Frühstück und so, aber wenn es wirklich um dieses Wort Pralinen-Schachtel geht, da ist sofort Forrest Gump in meinem Kopf. Ja, und dann flitzen sie natürlich, das findet, glaube ich, dann auch wieder morgens dann wieder die ersten Shows statt. Ne? Dann flitzen sie dann auch hin und sie sehen ja sogar auf dem Überwachungsvideo noch, wie da die Helmperson da auch irgendwas macht. Und es lunzen aber rote Locken aus dem Helm heraus. Und da
das ist ja gerne mit rotem Haar so. Also es gibt ja gar nicht so viele Leute mit rotem Haar. Und wenn, hat das Haar immer eine Bedeutung für irgendwelche Fälle. Also es guckt immer irgendwo wichtig raus und ist immer sofort Erkennungszeichen. Aber gut, ein bisschen, vielleicht muss man auch das ein oder andere Klischee bedienen. Und die einzige in unserem ganzen Reigen an Personen, die in diesem Buch und diesem Hörspiel vorkommen, hat nur Mrs. Woodrow, diese kühle Sicherheitsbeauftragte vom Direktor, rotes Haar.
Genau.
Und lustigerweise kennt Judy die nicht.
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Na, wo der Direktor wird die aber einfach. Aber ich weiß auch nicht, warum er die. Also das müssen wir vielleicht nochmal aufdröseln. Nee, ich weiß gar
das
nicht.
Das kommt gleich.
Ja?
Weißt du das nicht? Das kommt gleich noch.
Ja, aber warum. Ja, vielleicht kommt das.
An der Stelle
ich weiß schon, wo die herkommt und welche Verbindung die ja auch zum Direktor steht. Und das ist ja alles
Nein,
klar.
Nein, Judy kennt die nicht.
Ja.
Und sie hat einfach behauptet,
ach so,
sie sei Sicherheitsbeauftragte. Weil der Direktor ja so selbstherrlich ist, dass den keiner in Frage stellt. Und da wird ja keiner sagen, wen haben Sie uns denn da angeschleppt?
Ja, das sagt
sondern
sie
die
ja
läuft
auch.
Da rum und sagt, sie kommt vom Chef.
Klar.
Und das ist ein total guter Move, weil das keiner in Frage stellt. Deshalb kann die da überall ein- und ausgehen,
klar,
wie sie möchte.
Logisch.
Aber die war nie von Grayston eingesetzt.
Ja. Worden. Stimmt, na klar, ja, macht absolut Sinn. Passt da zu seinem ganzen Charakterbild und so. Und eben alle, das Bild auch, was die anderen von ihm haben.
Genau. Und jetzt lernen wir, als wäre es nicht schon viel genug. Jetzt kommt noch eine Figur, die es auch nicht ins Hörspiel geschafft hat, aber die es im Buch gibt. Und zwar lernen wir noch eine Archivarin kennen. Mit der hatten sie vorher schon irgendwie Kontakt und Justus ruft die jetzt nochmal an und fragt irgendwie, ob es Interessensgruppen für das Gelände gab, bevor die den Movie Empire dahin gebaut haben. Er hat dann nämlich so eine Idee. Und ja, sagt sie irgendwie, ein Mann mit seiner Tochter aus Texas, die wollten hier so ein Solarhotel hinbauen. So, also Justus macht wieder so ein bisschen Justus Jonas-Kram. Ja. So,
er hat mal kurz nachgedacht und ich weiß alles. Ja.
Hat so Geistesblitze und ja Gott, soll er auch mal machen. Ach. Es ist ja sein Part dann. Ne?
Ist es konsistent, ne? Es ist halt typischer Justus.
Genau, also die Archivarin braucht man auch nicht im Hörspiel, von daher findet die da nicht statt. Da wird das dann an anderer Stelle, aber diese Informationen kriegen wir an anderer Stelle dann trotzdem. So, und jetzt wollen wir zur Forrest Gump Show, weil da gibt's ja immer noch einen Akt zu unterbrechen, einen Sabotageakt und irgendwas Schlimmes zu verhindern. Aber wir dürfen ja nicht einfach die Show unterbrechen. Da sind ja Leute drin, da könnte ja Panik entstehen.
Ja, das muss man schon ganz vorsichtig machen.
Ja, und das macht, Bob bietet sich an, ihn kennt ja diese Mrs. Woodrow noch nicht, weil er die ganze Zeit mit Alyssa beschäftigt war. Und deshalb will er sich in die Show setzen und da gucken, ob er irgendwas sieht.
Genau.
Und Andy möchte dann die Technik irgendwie beeinflussen und versucht sie dann irgendwie aus der Reserve zu locken. Genau, und währenddessen sitzen Andy, Justus, Peter und Judy im Van und versuchen dann irgendwie so diesen Technikfehler unterzubringen. Und Bob sieht dann plötzlich, in der Show sitzt, sieht dann plötzlich so eine Helmgestalt mit einer Fernbedienung. Aber Bob ist leider viel zu weit weg, um irgendwas zu machen.
Richtig.
Und denkt nur in Deckung, wer weiß, ob hier gleich eine Bombe losgeht. Und dann ist es sehr geil, dann fliegt nämlich aus der vordersten Reihe was auf die Frau oder die Person mit Helm und trifft ihr Handgelenk und dann wird sie von einem Mann überwältigt.
Ganz genau.
Ja, das ist nämlich der Kumpel von eben.
Ja.
Genau. Mr. Ray, den hat Andy nämlich informiert und ihm gesagt, pass mal auf, wir können ja kein Sicherheitspersonal drin gebrauchen und kannst du da nicht mal gucken.
Genau.
Und dann hat er mit seinem Edelstahlgewürzstreuer
das finde ich so geil. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ja, also das, wie hast du es eigentlich geschafft, ich habe mein Edelstahlgewürzstreuer auf sie geworfen.
Ja, und er hat auch getroffen. Also
ja, Wahnsinn, ja,
ich hätte sie in der Situation vielleicht durch ein Geräusch ablenken können, indem ich den Streuer irgendwo hinwerfe, aber wahrscheinlich hätte ich nicht ihr Handgelenk getroffen, aber Mr. Ray ist scheinbar ein ziemlich guter Werfer, Zieler, wie auch immer. Und dann kriegen wir auch raus, also glücklicherweise ist diese Pralinenschachtel nicht explodiert, da war nämlich Reizgas drin und das hätte schon, das ist schon fies. Für Panik gesorgt.
Ja, ja, auf jeden Fall. Genau, und auf jeden Fall ist es erstmal die junge Frau Ding festgemacht und stellt sich halt heraus, dass das die Lindsay ist, die Tochter von dem von der anderen Interessenpartei, ne, die halt das Solarhotel bauen wollten, die nicht nur die Tochter und auch dann die Vertretung war vor Gericht, ne, die hat dann ihren Vater auch vertreten, sondern auch mit dem Direktor liiert war, ja, also die waren da auch ein Liebespaar und er hat sie da so, also nicht nur ein bisschen, also hat sie ja volle Granate ausgenutzt, ne, um an die Informationen zu kommen, um dann noch einen ganz irrwitzigen Paragraphen noch am Ende noch aus dem Hut zu zaubern, damit sie eben nicht das Solarhotel bauen dürfen, weil es nämlich irgendwie verboten ist, da auf freiem Gelände oder ehemaligen militärischen Gelände irgendwie zu übernachten oder so, gell?
Ja.
Und
Verbot auf Gelände außer militärisch.
Ach, außer militärisch.
Also wenn sie jetzt vom Militär gewesen wären, hätten sie da übernachten dürfen, aber wenn das jetzt Privatleute sind oder ein Hotel, dann halt nicht.
Ja.
Auch so ein uraltes Ding, was keiner mehr weiß.
Genau,
so.
Aber das hat halt dazu geführt und da sahen sie natürlich auf Rache, ne? Da war sie natürlich da absolut.
Und das finde ich eigentlich schon, also ihr Motiv finde ich total überzeugend, ne, weil da ist halt der Traum ihres Vaters geplatzt, der hatten die ganz viel Ideen rein investiert, sie ist auch noch persönlich verarscht worden von ihm, weil sie in dem Moment, wo er das okay für sein Ding hatte, hat er sich von ihr getrennt und hat sie abblitzen lassen und deshalb hat sie sich halt diese Sabotageakte überlegt mit diesen seltsamen Botschaften und ist halt die Frage, naja gut, da wäre er wahrscheinlich selber gar nicht drauf gekommen, so vom Typ her, wie er ist.
Ja, nee. Absolut nicht, aber es hätte ja wahrscheinlich schon gereicht, wenn es jetzt weitergegangen wäre und immer schlimmer geworden wäre und dann wirklich die Panik ausgebrochen wäre, die Besucher wären zurückgegangen, ne? Sie hätte ihn dann schon irgendwie irgendwann in den Ruin wahrscheinlich getrieben. Ne?
Ja.
Also das war ja so ihr Plan, ne? Irgendwann doch.
Und das geht ja schnell, also wenn da ein paar Mal Unfälle passieren und so und dann, ja, das glaube ich schon.
Also das war
aber
schon
eine. Sie wirft ihm halt auch vor, ein egoistischer Macho gewesen zu sein und so.
Ja.
Also ich kann ihr Motiv schon verstehen. Was sie da natürlich gemacht hat, ist natürlich, sollte man natürlich nicht.
Ja, naja.
Gewalt ist ja keine Lösung.
Nee. Genau, ja. Und Peter fasst es nochmal ganz schön zusammen und sagt, Mensch, wir haben so in 18 Stunden echt ganz schön was erlebt, ne? Also ja. Das waren schon ein bisschen die aufregendsten 18 Stunden, die er je hatte. Ja. Und am Ende braucht man natürlich noch eine ganz, ganz besondere Person, die auch nochmal ihren Auftritt haben muss, ne?
Ja. Am Schluss platzt dann nochmal Nikki Dolores rein und zeigt auf Justus diesmal und sagt ganz klar, er war's.
Nennt er ihn nicht sogar auch noch, also sagt er das im Buch auch, Fettwanst? Nee, irgendwas.
Nein, nur im Hörspiel, gell?
Sagt er nämlich nicht im Buch. Ach genau, Fettmops, das ist eine typische Justus-Beleidigung, ja, das stimmt. Ja. Genau, ja, da muss noch einmal Justus verdächtigt werden, ja.
Aber irgendwie passt da auch dieser Abschlusslacher dann, den es im Buch nicht gibt, aber im Hörspiel schon.
Richtig. Aber er passt. Also ich habe auch im Buch geschmunzelt. Ne? Also ich hätte mir auch vorgestellt, wie sie da lachen. Genau. Das passt.
Und ich muss wirklich sagen, also so, es ist am Schluss alles aufgeklärt. Alle losen Fäden sind irgendwo verknüpft worden, aufgeklärt worden. Selbst dieser Schluss, das finde ich ganz schön, dass es nicht so abrupt zu Ende ist, sondern dass halt Lindsay wirklich dann noch mit diesem Gewürzstreuer dann irgendwie außer Gefecht gesetzt wird. Dann kriegt es nochmal ein ganz gutes Ende und dass dann noch aufgeklärt wird, ne, dass so sie halt mit dem Grayson zusammen war und dass das ein Racheakt an ihn ist und wie das alles zusammenhängt, das fand ich schon.
Also auf diese ganzen Verstrickungen, diese ganzen vielen Sachen, ne, also wirklich restlos. Es bleibt nichts übrig.
Ich habe nichts übrig, außer vielleicht, dass ich denke, was war noch mit Alyssa? Aber dann ist die Geschichte scheinbar zu Ende. Es kam nichts mehr im Buch, genau. Wo ich noch drauf, dass es doch noch mal irgendwas gibt.
Das war schade, ne? Also, oder? Also es ist zumindest erstmal so für einen Moment. Ne? Auf der anderen Seite ist es aber auch wieder cool, weil sie wieder genau das ist, was sie sein soll. Ne? Einfach nur eine doch flüchtige Szene, aber eine total hervorstechende Szene, ne? So, also das ist ziemlich cool gemacht. Also kann ich nicht anders sagen.
Dann hätten wir ja schon ein kurzes Kurzfazit gemacht und bevor wir zum Langfazit kommen, haben wir euch ja noch ein Bonbon versprochen und das machen wir jetzt.
Genau. Wir haben nämlich dem Henrik Buchner Fragen gestellt und er war so lieb und hat uns die beantwortet und da wollen wir euch doch natürlich dran teilhaben lassen.
Und jetzt machen wir das so, Jenny stellt die Frage und ich lese stellvertretend für ihn die Antwort vor. Schön wäre natürlich auch gewesen, wenn wir jetzt noch seine Stimme gehört hätten, das müsst ihr euch jetzt vorstellen, aber wir sind total froh, dass er uns auf diese Fragen geantwortet hat.
Jawohl, es geht los. Hast du eine besondere Verbindung zur schwarzen Katze, was die Rückkehr von Andy erklären könnte? Ist sie womöglich eine deiner Lieblingsfolgen?
Meine Lieblingsfolge ist zwar der fabelhaft komponierte, kammerspielartige Karpatenhund, aber auch die schwarze Katze gehört zu meinen absoluten Klassikerfavoriten. Die grandiose Wanderzirkusatmosphäre und Namen wie der große Ivan, der einzigartige Gabo, Khan der Kraftmensch und Raja der Löwe waren für mich als Kind damals pure Magie. Und der Rummelplatz ein einziges kunterbuntes Abenteuer. Ganz am Anfang der Storyentwicklung von Das blaue Biest stand tatsächlich weder das Biest noch der Filmpark, sondern die Figur von Andy Carson. Bereits bei der ersten Begegnung in der schwarzen Katze hatte ich diesen sympathischen und wortgewandten Schießbudenjungen ins Herz geschlossen. Schon eine längere Zeit ging mir deshalb die Idee durch den Kopf, ihn im Rahmen einer passenden Geschichte zurückkehren zu lassen. Ich überlegte mir, wohin sich die Dinge nach dem Ende seines ersten Abenteuers mit den drei Fragezeichen entwickelt haben könnten. Da Andy ja aus dem Zirkusmilieu stammt und Schaustellerblut in den Adern hat, erschien es mir schlüssig, dass es für ihn auf einem ähnlichen Terrain weitergehen würde. So kam ich auf den Einfall, mit einem großen Freizeitpark, in dessen vielfältigen Bereichen er während der Sommermonate arbeiten könnte, ohne dadurch den Bezug zum Zirkus seines Vaters zu verlieren. Aufgrund der Nähe zu Hollywood und nicht zuletzt auch wegen meines Fables für die Welt des Kinos entstand dann recht schnell die Idee, mein Buch in einem imposanten Filmpark spielen zu lassen. Da es sich beim Movie Empire um einen fiktiven Schauplatz handelt, standen mir gewisse Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung. Allen voran die Freiheit, Filme und Figuren unterschiedlichster Studiozugehörigkeit zu verwenden, was bei einem real existierenden Park natürlich nicht durchführbar wäre. Auf diese Weise wurde Unmögliches möglich. Beispielsweise ein Aufeinandertreffen von Han Solo und dem Millennium Falcon aus Star Wars mit Captain Kirk und seiner Enterprise aus Star Trek. Bei der Hörspielumsetzung war es dann natürlich mein großer Wunsch, dass Andys Rolle vom selben Sprecher wie damals in Die schwarze Katze verkörpert wird. Stefan Schwade. Dass es mit diesem Comeback nach 35 Jahren Pause tatsächlich geklappt hat, war einfach großartig. Nicht minder gefreut habe ich mich aber auch über die Besetzung von Sascha Dräger als leibhaftiger Dschungelheld Tarzan, eine Anspielung auf Saschas ursprünglichen Namen in der Serie TKKG. Nicht zu vergessen der wunderbare Mogens von Gado, der im Movie Empire ebenso wie in der legendären Lethal Weapon Kinoreihe dem dauernervösen Leo Getz alias Joe Pesci die Stimme leiht. Dazu kann ich noch eine kleine Fußnote erzählen. In der ursprünglichen Hörspielaufnahme gab Leo Getz immer wieder ein hektisches Okay-Okay von sich, während sein Markenzeichen bei Lethal Weapon stets ein dreiteiliges Okay-Okay-Okay war. Auf meine Nachfrage hin waren Heike Dine Körting und André Minninger dann tatsächlich so nett, nachträglich ein drittes Okay einzufügen. Auch solche Glücksmomente gehören zur wunderbaren Welt der drei Fragezeichen.
Jenny, wow.
Was für eine wahnsinnige Antwort, oder?
Mega. Ist das toll. Also danke, Henrik Buchner, für diese Erkenntnisse, für diese Einblicke, ja, überhaupt in diese ganze Machart, ne, und die Idee, ne, und das ist ja alles so, wie wir das auch, finde ich jetzt toll, wie wir das auch uns überlegt haben, ne, auch gerade genau diese Szenen, die wir auch gesagt haben, ne, von Herrn Solo zusammen mit dem Captain Kirk, ne, oder auch diese ganzen, dass es so schön gepasst hat, dass denn auch der Sprecher noch der gleiche war und das ist einfach die Figur des Andy und ich kann ihn so, ich kann das so nachvollziehen, ne, dass er Andy rausgepickt hat als sympathischen, tollen Charakter und dass er da auch so ihn in sein Herz geschlossen hat. Das sind alles so schöne, warme Worte, die man einfach für Andy auch einfach haben muss. Und toll, dass er, so dass du, Henrik, dass du denn das auch genutzt hast, da nochmal eine Fortsetzung zu schreiben. Toll.
Ja. Und das war mir jetzt gar nicht so aufgefallen, dass halt Mogens von Gado ist halt die Stimme von Nicky DeLores, um das nochmal, der spielt ja die Rolle
des Leo Getz. Genau, der spielt ja die Rolle des Leo Getz, ne? Genau.
Aber Nicky DeLores war uns jetzt also viel, viel vertrauter, das war ja der Name der Figur im Buch und im Hörspiel, genau. Aber diese berühmte Figur, die halt auch in vielen Mafia-Filmen mitspielt, ne, da spielt Joe Pesci halt sehr oft eine Rolle und das hat halt super gepasst. Und wenn er dann im Nachhinein sagen kann, können Sie wirklich noch drittes Okay einbauen,
ja, geil.
Weil er das in Lethal Weapon immer gemacht hat, dann
ja, wie cool ist das denn? Also
toll, oder?
Ja.
Also, und das war nur die erste Frage. Es kommen noch welche. Ihr könnt euch noch freuen. Also vielen Dank an dieser Stelle für diese ausführlichen Antworten.
Ja.
Henrik schrieb auch, also er hat das teilweise schon in anderen Interviews auch immer mal wieder erzählt, aber kriegen wir hier nochmal die große Zusammenfassung.
Toll.
Nächste Frage.
Was steckt hinter der Erfindung von Alyssa? Hast du sie für eine erneute Wiederkehr angelegt? Und kam sie noch einmal irgendwo vor?
Alyssa, die ihren bislang einzigen Auftritt im Blauen Biest hatte, war eine jener Figuren, die sich quasi von selber geschrieben haben. Irgendwann war dieses kesse und auf gewisse Weise auch geheimnisvolle Mädchen einfach da und hatte es auf den armen Bob abgesehen. Alyssas rätselhaftes Mutprobenspiel mit dem knurrenden Karton ist übrigens eine Hommage an eine ähnliche Szene aus dem Film bzw. Hörspiel Flash Gordon, Stichwort Aboria, die mich damals schwer beeindruckt hat. Und ja, ich habe vor, Alyssa zu den drei Fragezeichen zurückkommen zu lassen. Tatsächlich kann ich hier und heute bei euch verraten, dass ich mittelfristig bereits konkrete Pläne und Ideen für ihre Wiederkehr habe. Schließlich muss Bobo ja nach all der Zeit mal erfahren, welches Ungeheuer sich da wirklich in dem riesigen Karton befunden hat.
Bam!
So, liebe Hörer und Hörerinnen von Das Geheimnis der Bücher.
Jetzt haben wir aber ein ganz schönes Geheimnis getroppt hier bekommen.
Mann, oh Mann. Also, Alyssa kommt zurück. Ich weiß nicht, ob ich mich freuen soll oder nicht, aber sie wird zurückkommen und das
riesig.
Ist jetzt mal offiziell.
Wie geil ist das? Also das ist die Erkenntnis des Tages und ich finde es einfach nur großartig, weil es macht so Sinn, weil sie ist so aufregend, spannend, überhaupt diese ganze Konstellation. Und ich muss auch echt sagen, so nachdem so dieses ganze Mysterium Clarissa Franklin jetzt so abgearbeitet ist und da ja nun auch jetzt dieser letzte vierte Teil, zumindest so sagt man, herausgekommen ist, finde ich es natürlich geil, wenn man jetzt so eine neue Person hat, auf die man sich so ein bisschen stürzen kann, ja. Und ich finde es mega, dass er sie nochmal wiederkommen lässt. Ah!
Ja, und vielleicht stark. Lernen die anderen sie ja dann auch mal kennen, weil das ging mir zwischendurch jetzt beim Lesen auch nochmal durch den Kopf. Das könnte ja auch so eine Geschichte sein, vielleicht die auch nur in Bobs Kopf passiert, weil die hat ja sonst keiner gesehen. Wer weiß, was der für Fieberfantasien spannend. Hat, wer weiß, wie trocken das da war. Er hat jetzt diesmal nichts auf den Kopf gekriegt.
Spannend, aber weißt du, was mir dazu jetzt gerade einfällt? Hast du die aktuelle Bobcast-Folge schon gehört zur Silbernen Spinne? Mit Sicherheit,
zur Silbernen Spinne, ja, dass das auch irgendwie so
vielleicht... Das fand ich mega, diese Idee.
Vielleicht kam mir deshalb, weil ich das parallel gelesen und gehört habe, dass ich gedacht habe, also da passt Alissa vielleicht auch noch rein, dass so zu oft was auf den Kopf gekriegt, zu heiß, zu wenig getrunken und dann fantasiert man sich irgendwelche wilden Sachen, weil so wie das auch Andreas und Kai in dem Bobcast halt sagen, was in der Silbernen Spinne alles passiert und was für verrückte Versatzteile das eigentlich sind, dass das eigentlich ja fast nur so eine Art Fieberfantasie sein könnte.
Könnte, ne? Und das, diese Idee fand ich so gut. Und ja, wer weiß, also ich meine, Henrik Buchner wird es uns irgendwann offerieren, ja, in einem seiner neuen Werke dann irgendwann. Und das ist eigentlich schön, diese Gewissheit einfach zu haben, es wird sie wiedergeben, weil die Frage hat uns umtrieben, ne? Also das war wirklich für uns ja ganz klar, dass wir wissen wollten, warum ist die erfunden worden? Und ich kann das auch so ein bisschen nachvollziehen, dass er sagt, hier hat sich einfach wie so von alleine geschrieben, weil ich glaube, er hat irgendwie was gesucht, um dem Bob mal so ein bisschen aus der Reserve zu locken, ne? Ich meine, und Bob ist ja nun immer so da ein gefundenes Fressen, würde man jetzt sagen, ja.
Für die Weiblichkeit.
Mit dem Justus hättest du das nicht machen können. Also wenn man sich die Szene mal mit Justus vorstellt oder mit Peter, ich wäre auch mal gespannt, dieses Gedanke.
Also wenn es die richtige Frau ist, also wir haben ja Justus auch schon in Situationen erlebt, wo er auch nicht ganz so Herr seiner Sinne war und
wäre auch mal spannend. Da mal einen Dreitag draus machen.
Oh Gott, also so mit den ganzen anstrengenden Frauen. Stell dir mal vor, die kommen krass. Dann alle. Oh Alissa Franklin, die ganzen Freundinnen, dann die, wie hieß die noch von Justus da, die seltsame?
Die seltsame?
Die seltsame Frau im Meisterdieb.
Ach so, ja, Brittany.
Ja, Brittany.
Ja, so ist recht.
Genau. Und dann vielleicht noch die eine aus dem, es gibt doch noch eine Folge, wo das silberne Amulett, da ist auch so ein seltsames Mädchen dabei. Also in Sachen seltsame Mädchen, wir können mal eine Folge, vielleicht können ja die Autoren mal eine Folge nur mit seltsamen Mädchen machen und dann nie wieder.
Und das reicht dann auch, genau.
Genau. Ja, vielleicht können wir ja an der Stelle schon mal ankündigen, also sollte es das neue Buch von Henrik Buchner machen, dann können wir es auch noch mal besprechen. Wir wollten ja auch mal irgendwann was ganz Neues besprechen.
Auf jeden Fall. Also das ist eigentlich ist das schon gesetzt. Ne? Also wenn das rauskommt, dann ist das dann die nächste Folge. Wir wissen halt nur noch nicht wann.
Aber dann fragen wir ihn noch mal und mal gucken, wie lange wir hier noch laufen. Aber, also das war jetzt der Knaller. Wir haben aber noch zwei Fragen, die Henrik uns netterweise auch noch beantwortet hat. Und die kommen jetzt.
Wie bist du auf die Idee mit dem Liga gekommen?
Auf diese außergewöhnlichen Tiere, Kreuzungen zwischen einem männlichen Löwen und einem weiblichen Tiger, bin ich aus purem Zufall bei der Recherche nach einer völlig anderen Sache gestoßen. Plötzlich sprang mir das Foto einer mächtigen Raubkatze entgegen, deren gewaltige Größe jede mir bekannte Katzenart bei weitem übertraf. Schon seit meiner Kindheit bin ich zoologisch sehr interessiert. Eines meiner allerersten Bücher war ein großes, herrlich illustriertes Tierlexikon. Doch von Ligern hatte ich noch nie etwas gehört oder gelesen, umso mehr war ich nun Feuer und Flamme. Bei der Sichtung weiterer eindrucksvoller Bilder stellten sich dann wie von selbst Assoziationen zu berühmten Ungeheuern wie der Bestie von Gévaudan oder dem Hund von Baskerville ein. Nachdem ich mich eingehend über diese faszinierenden Tiere informiert hatte, war mir klar, dass eine solche Riesenkatze in entsprechender Verkleidung das perfekte Monster für mein neues Drei-Fragezeichen-Abenteuer im Filmpark abgeben würde. In der Realität hatte ich bislang noch nicht die Gelegenheit, einen leibhaftigen Liga zu sehen, was angesichts der wenigen weltweit existierenden Exemplare auch recht schwierig sein dürfte. Aber man soll ja bekanntlich niemals nie sagen. Erst nach Abschluss des Manuskripts ist mir übrigens eine Parallele zu Andys erstem Abenteuer bewusst geworden, die mir vorher noch gar nicht aufgefallen war. hatten er und die drei Detektive es damals noch mit einer schwarzen Katze zu tun, mussten sie nun gegen einen blauen, ungleich größeren Kater antreten.
Wie cool. Wie cool ist das denn? Ja, und vor allen Dingen, wie schön ist, dass diese Erkenntnis dann erst nach diesem ganzen Manuskript gekommen ist, ne? Und wie schön doch dann dieses kleine Kätzchen sich zu einem ausgewachsenen Liger entpuppt hat, ja, und dann so eine tolle Geschichte am Ende bei rausgekommen ist.
Ja.
Cool.
Ja, mega.
Also.
Aber guck mal, dann ging es ihm so ein bisschen wie mir und ein bisschen wie dir. So, ich hatte ja noch nichts von Ligern gehört und war komplett geflasht. Und du auch so, wenn man diese Fotos sieht, no, dann ist es einfach.
Ja, das ist irre. Also, bam, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und das ist toll, dass dann durch so einen Zufall er auf so eine Idee kommt, ne? Und sagt, eigentlich hat er noch was ganz anderem gesucht. Und dann kickt das aber so rein, denkst dir, ja, geil. Und dann noch in diesem Kostüm und so entpuppt sich dann diese ganze Story. Also,
total und das spannend. Liebe ich halt auch an den drei Fragezeichen, dass man immer über Dinge was erfährt, was man vorher nicht wusste. Und das ist nicht nur. Da war, bin ich nicht nur 9 oder 12 oder so, sondern halt erwachsen und lerne immer noch Sachen, die ja, ich nicht kannte.
Mega spannend.
Eine Frage haben wir noch.
Woher stammen generell deine Ideen für deine Fälle? Sind es immer Themen, die dein persönliches Interesse treffen?
Beim Thema Ideen zitiere ich gern Tschaikowski, der einst sagte, Inspiration ist eine Besucherin, die nicht immer bei der ersten Einladung erscheint. Tatsächlich lässt sich im Vorfeld eines Projekts nicht planen oder forcieren, wann und wo diese geheimnisvolle Besucherin auftaucht. Grundsätzlich muss ein Thema, das zum tragenden Fundament eines meiner Bücher wird, eine gewisse Faszinationskraft ausstrahlen. Aber wie ich auf dieses Thema stoße, ist völlig unterschiedlich. Das kann durch ein außergewöhnliches Erlebnis, eine interessante Person, eine aufregende Reise, einen beeindruckenden Ort, eine unheimliche Legende oder auch durch einen rätselhaften Traum geschehen. Sehr oft liefern mir auch meine drei Fragezeichen, begeisterte Familie und mein Freundeskreis wertvolle Anregungen und Denkanstöße für einzelne Szenerien, Figuren oder ganze Plots. Wichtig ist, in diesen entscheidenden Momenten Stift und Papier zur Hand zu haben, um die Ideen sofort festzuhalten. Natürlich beeinflussen auch Bücher und Filme stark den kreativen Horizont. Ein Autor, der mich schon sehr früh mit seinem schillernden Reichtum an Fantasie fasziniert hat, war Jules Verne. Insbesondere in 80 Tagen um die Welt, Die Reise zum Mittelpunkt der Erde, 20.000 Meilen unter dem Meer, Die geheimnisvolle Insel und Der Stahlelefant. Weitere prägende Autoren waren und sind für mich H.G. Wells, Arthur Conan Doyle, Agatha Christie, Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft und Franz Kafka. Speziell im Thriller-Genre gehören Michael Crichton, Ken Follett, Patricia Cornwell, Frederick Forsyth und Stephen King zu meinen Favoriten. Zu meinen Lieblingsregisseuren zählen John Ford, Sergio Leone, Martin Scorsese, Quentin Tarantino und natürlich Alfred Hitchcock. Darüber hinaus gibt es, wie wohl bei jedem Autor, auch bei mir gewisse Rituale. Oftmals gehört Musik zum Schreiben dazu. Um nicht durch Texte abgelenkt zu werden, kommen dabei meist Soundtracks zum Einsatz. Favoriten? Ennio Morricone, Danny Elfman, John Williams, James Horner, Hans Zimmer und Alan Silvestri. Da ich mich auch zu später Stunde noch gut konzentrieren kann, arbeite ich oft nachts. Das hat außerdem den Vorteil, dass inspirierende Geister, Dämonen und sonstige mysteriöse Wesen erfahrungsgemäß vor allem in der Dunkelheit aktiv werden. Beim Blauen Biest war es dann, wie erwähnt, die zufällige Entdeckung einer mir unbekannten, höchst beeindruckenden Tierart. Das war völlig ungeplant, aber genau solche Überraschungen machen die Arbeit als Autor so spannend. Herzliche Grüße aus Rocky Beach, Hendrik.
Oh, ich habe eine Gänsehaut. Ich habe eine kleine Gänsehaut. Es ist so schön, mal so diesen Einblick zu kriegen und auch so diese ganzen Versatzstücke und auch die ja, die Vorbilder oder die Inspiration, ne, diese ganzen Menschen, die dazu führen, dass ein anderer Mensch kreativ beim Schreiben wird, ne, also das fasziniert mich. Ja, das ist für mich was ganz Besonderes, ja.
Ja, und das ist toll, weil es ist nicht einfach nur abgekupfert. Also er hat wirklich was Neues erschaffen und ich habe sofort Lust, jetzt auch diese ganzen Komponisten, also mir Soundtracks anzuhören.
Ja.
Und also ich muss schon sagen, er hat das wirklich hervorragend verwoben. Also Dinge, die es halt schon gibt, wie diese Legende von dem Manticore zum Beispiel oder auch diese Geschichten mit diesen ja wirklich wahren Gesetzen,
Ja.
die es halt noch gibt und die in so einen guten Zusammenhang zu packen.
Ja,
Doch.
Chapeau, Chapeau. Also wir können ja das Fazit jetzt gleich sofort anschließen, dieser Folge. Und ich finde, das Blaue Biest ist eine überragend tolle Folge, die so viel zu bieten hat. Also das ist auch gar nicht leicht. Also man muss da wirklich, ich habe so gar nicht so viele Hüte, wie ich ziehen will, weil so viele Begebenheiten, so viele verschiedene Stationen, das ist gar nicht leicht, das zusammenzubringen. Also es sind ja eigentlich letztendlich drei Versatzstücke gewesen. Ja, wir hatten das Biest, wir hatten die Sabotage und wir hatten diese ganze Gabo-Geschichte. Das irgendwie sinnvoll zusammenzubringen, ohne dass man komplett den Faden verliert, dass man durch den ganzen Wust von Leuten gar nicht mehr den Überblick hat. Dann diese Szenenwechsel, das aber letztendlich so zu verpacken, dass das eine komplette Geschichte ist.
Und
Wow.
alles, wie Peter ja auch sagt, die aufregendsten 18 Stunden seines Lebens sind, du hast es vorhin diesen 24-Effekt genannt. Das ist es ja auch. Also alles möglichst gedrängt, ohne, also man ist so ein bisschen atemlos, auch beim Lesen oder Zuhören. Aber es passt halt alles total gut und alles ist auch logisch nachvollziehbar. Also ich kann alle Figuren auch in ihrem Tun verstehen, was nicht immer der Fall ist in unserem Drei-Fragezeichen-Universum, bis auf Alyssa. Okay, das lasse ich mal raus. Aber ich habe ja auch gezählt, es gibt mindestens 25 handelnde bzw. sprechende Personen im Buch und mindestens 8, die erwähnt werden und keine Sprecherrolle haben. Und das ist im Hörspiel nicht viel anders. Also auch da tummeln sich unheimlich viele. Also man hat jetzt da die Archivarin und den Koch weggelassen und diese beiden Typen im Auto zum Beispiel. Aber insgesamt tauchen da unheimlich viele Personen einfach auf. Aber ich habe an keiner Stelle das Gefühl, what? Das war was anderes bei den sprechenden Puppen. Nee, das war bei den, nee, das war bei der Schwarzen Madonna, wo ich dachte, da ist aber viel
Ja,
Personal.
genau.
Und hier war viel noch mehr. Aber trotzdem, ich habe jeden charakterisiert gekriegt und seine Motive irgendwie, gut, bei Nicky Dolores, der war einfach
Aber der ist
verrückt.
einfach drüber, ne? Der hat einfach wirklich seine Rolle bis ins Letzte ausgelebt, ne?
Ja, aber auch da, den habe ich so hingenommen und der kam dann zwischendurch, aber der war jetzt nicht so, dass er mich so genervt hat wie dieser andere Detektiv, wie Dick Perry zum Beispiel.
Ja. Ja, der ist
Also
halt
der geht
auch
mir.
total unsympathisch. Ich meine, der Nicky Dolores, der mag nervig sein, aber der ist irgendwo auf seiner Verrücktheit, jetzt habe ich es,
Verrücktigkeit, stimmt.
Verrücktheit ist der schon auch ja trotzdem greifbar und konsistent und aber auch irgendwo ein bisschen sympathisch, dass man sagt, ja, so ein kleiner Spinner, ne? Das ist jetzt nicht so ein Ekelpaket wie Dick Perry. Den findet man, glaube ich, einfach nur
Ja.
abstoßend und eklig, wenn man dann auch schon so ein Bild vor Augen hat, ne?
Ja.
Ja, aber alle Personen, wie du schon sagst, ne, ihr Handeln, ihr Tun, ihre Motive und selbst auch Alyssa, die sich halt schnarchlangweilt, die denkt, oh, da kommt ein hübscher junger Mann vorbei, den nehme
Ja.
ich mir jetzt mal hier ran und
Der darf mal in meinen Karton
der kann mal meinen
packen.
Karton packen und ich habe den hier voll in der Hand. Ich spiele meine Machtposition aus, einfach nur aus purer Langeweile und einfach nur, weil ich es kann.
Ja, das
Ja,
stimmt.
und finde den aber vielleicht doch
Und
irgendwie gut, ne? Also da, ja.
ja, und ein Andy, der zurückkommt und trotzdem
Ja.
da ist und auch gar nicht untergeht und auch eine Berechtigung hat, da zu sein, weil er diesen Fall halt anbringt
Ja.
und durch diesen Park führt und noch Ahnung von Katzen hat.
Ja.
Also manchmal denkt man ja immer so, diese Begleitfragezeichen oder diese Begleitkinder oder wie auch immer man das nennt, die braucht kein Mensch. Aber also Andy war auf jeden Fall die ganze Zeit total homogen und dabei. Und ich muss auch sagen, auch die drei Fragezeichen, jeder hat sein Ding gemacht und jeder hatte seine Auftrittsmöglichkeiten und hat seinen Part gemacht. Also da war keiner Staffage.
Nee, richtig. Und die waren auch so miteinander, ne? Die waren nicht besonders irgendwie zickig, die waren nicht irgendwie, also Justus war auch nicht der super, super Erklärbär, ja. Der hat zwar so seine zwei Momente, wo er eben schon das dann geblickt hat, aber das ist halt wirklich typisch Justus. Das ist nicht, wo du aber denkst, ja, dann hat er seinen Monolog gehalten, da hat er irgendwelche Informationen zurückgehalten, Bob durfte Cotta anrufen, ne? Also wir haben irgendwie so richtig schönes Gleichgewicht gehabt, so in allen Charakteren. Und Wow, toll.
Also ich möchte auch, also die möchte mit dem Loben gar nicht mehr aufhören, weil ich mochte das Hörspiel immer schon, bis auf Alissa. Aber ich mochte immer schon das Hörspiel und ich habe das echt oft gehört, weil eigentlich kann man das auch gut durchhören, weil es nicht wirklich gruselig oder quietschig ist. Und ich mochte die Rätsel immer schon. Und als ich jetzt das Buch las, also ich mag das Buch halt auch, weil da gibt es ja noch so ein paar Sahnehäubchen obendrauf, noch zusätzlich. Und nein, ich habe jetzt auch bei der sehr Filetierung des Themas nichts gefunden, wo ich sage, Und jetzt natürlich mit den Infos, die uns der Autor noch dazu geliefert hat, wie wunderbar ist das? Also wir haben nicht nur teilweise Sachen richtig bemerkt und richtig erkannt und gedeutet, sondern, ne, also wir wissen jetzt halt so, wie er drauf kam und warum und dass Alissa zurückkommt.
Ja, also das macht so Bock auf mehr. Und ja, ich bin einfach nur selig, dass das Buch wirklich auch sich genauso gezeigt hat wie das Hörspiel und mit noch mehr Facetten. Und dass es einfach alles rundum eine runde Sache ist einfach.
Und jetzt auch noch so in der Rückschau muss ich sagen, das ist, glaube ich, abgesehen von den Klassikerfolgen wirklich eine oder meine Lieblingsfolge ist.
Ach. Krass,
weil da einfach cool. So viel, also habe ich jetzt so gemerkt,
ja.
weil ich einfach nichts finde, was mich stört und ich so die Ausgewogenheit von den Rätseln super finde und also weil die ja auch wirklich noch rätseln und denken müssen.
Und, ja, und aber trotzdem nicht, dass zu abstrus ist, ne? Also dass man trotzdem auch drauf kommen kann, auch als Leser. Manchmal hat man ja so Rätsel, wo ich sage, boah, krass, okay, keine Ahnung, warte ich mal, bis die drei Fragezeichen das gelöst haben, ne? Also wo man einfach auch nicht drauf kommen kann, ja. Und oder wo es, sag ich mal, schwieriger ist, wo man dann mehr vielleicht hinterher denken müsste oder recherchieren müsste. Und so konnte man ziemlich schnell das miträtseln. Ne? Also man wird auch einfach mitgenommen. Ne? Das ist halt auch immer ganz wichtig und schön.
Also, falls ihr das Buch nochmal lesen möchtet, lest das Buch. Ja. Wenn ihr das Hörspiel lange nicht gehört habt, hört es auf jeden Fall nochmal. Es lohnt sich, weil das ist auch toll inszeniert, auch mit den Geräuschen, mit der Musik.
Ja.
Das kann natürlich ein Hörspiel nochmal ganz anders. Also da wurde auch zwischendurch immer mal mit dramatischer Musik gearbeitet. Das fand ich auch ganz, ganz toll. Und da ist auch das prima, auch da hatten wir diesen Szenenwechsel immer mal, dieses Hin- und Her-Geswitche. Auch das macht auch das Hörspiel total unterhaltsam und dramatisch und dynamisch und gut hörbar.
Ja. Toll.
Ja.
Das war das blaue Biest.
Wow. Das war das
blaue Biest. Hammerfolge, Hammer Erkenntnisse. Ja, toll. Schön.
Sehr schön. Danke, Henrik Buchner, für die ausführlichste Beantwortung unserer Fragen. Das war wirklich großartig. Danke. Und danke dir, Jenny. Es waren wieder tolle 3 Stunden.
Ja, ich glaube, wir kratzen wieder an der Marke, definitiv. Wir kommen wieder zurück zu unserem alten Stundenrhythmus hier. Nein, toll, Dankeschön. Also das war mir eine wichtige Folge, das war eine tolle Folge, das hat Spaß gemacht, wie immer. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen, uns wieder zu lauschen. Folgt uns auf Instagram, hört uns bei Spotify und bei allen möglichen anderen Podcast-Lieferern eurer Wahl und
YouTube auch. Also ihr könnt auch YouTube, man kann uns zwar nicht sehen, aber ihr könnt es da auch abrufen. Apple, Google, genau, wo es überall uns gibt.
Genau, kommentiert fleißig. Wir freuen uns über jede Rückmeldung auf Instagram oder auch auf unserer E-Mail-Adresse dgdb@freenet.de. Und
empfehlt uns weiter, abonniert uns, gebt uns, was gibt's da? Gibt's Glocken? Damit ihr wisst, wann wir es das nächste Mal kommen. Es gibt Herzen, es gibt Sternchen. Da freuen wir uns überall drüber.
Genau, lasst uns ein bisschen Liebe da.
Ganz viel Liebe.
Ganz viel Liebe da. Genau. Und wir freuen uns schon.
Genau. Und die nächste Folge gibt es dann am
1. Juni.
Am 1. Juni. Und lasst euch überraschen, was wir uns dann rausgesucht haben. Denn
wir lesen auch den nächsten Fall.
Tschüss.
Tschüssi.